über Pannen, wie man Pannen vermeidet, wie man mit Problemen fertig wird und wie man Probleme in den Griff bekommt. Darüber wollen wir uns heute Gedanken machen. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine Panne gehabt hast, als Autofahrer, als Arbeiter irgendwo im Geschäft. Und dann bist du froh, wenn irgendjemand da ist, der dir hilft. Ich weiß noch, als Lehrling, da war ich an einem Werkzeug, habe ich gefräst und irgendwie voller Enthusiasmus fahre ich rein und dann vermurks ich. Dann kommt der Meister und war so froh, dass man einen Meister hat. Und der Meister sagt, ach, verzweifle nicht, wir kriegen das noch hin. Und das ist gut, wenn du so einen Meister hast, der dir in der Panne, in der Schwierigkeit, in dem Problem hilft und eingreift und sagt, das kriegen wir schon hin. Und ich möchte heute über Jesus sprechen, er ist der Meister, der kriegt alles hin. Ist egal, was es ist, das Problem kann noch so ungeschickt sein, so misslich sein, der Herr kriegt das alles hin. Der Sturm kann noch so groß sein, der Herr kriegt es hin. Ich werde über die Hochzeit in Kana sprechen, aus Johannes Evangelium Kapitel 2. Aber zuerst mal der Ankündigung, was alles so in den nächsten Tagen läuft. Ich möchte dich ganz herzlich einladen zu dem Gottesdienst morgen. Morgen wird das Thema sein, gib dich nicht auf oder gib nicht gleich auf. Wenn es nicht geht, wenn es Schwierigkeiten auftreten, wenn du Sorgen hast, Kummer hast oder Widerwärtigkeit und Widerstand hast, gib nicht gleich auf. Mach weiter. Fünften Gang reinlegen, Vollgas geben und durchziehen. So kommst du durch. So, dann am Mittwoch werden wir um 16 Uhr einen Gottesdienst haben hier. Wir sind mittwochs da, Samstag, Freitag da, Samstag da und Sonntag da. So die Zeiten, Mittwoch 16 Uhr und Freitag 19 Uhr und Samstag auch 19 Uhr und Sonntag 10 Uhr sind wir da. Dann geht es weiter, du bekommst, was du sagst. Am Mittwoch wird das Thema sein. Gib deiner Arbeit eine göttliche Dimension, egal was du machst. Ob du predigst, gibt der Predigt eine göttliche Dimension, denk, das ist deine letzte Predigt. Wenn du betest, denk, das ist dein letztes Gebet. Denk, wenn du kochst, das ist deine letzte Mahlzeit. Verstehst du? Und dann gibst du eine göttliche Dimension, du gibst den Schwerpunkt, dann gibst du das Allerbeste, was du kannst, was du hast. So steigerst du deine Fähigkeiten und das machst du dann zur Ehre Gottes. So, wenn dein letzter Gang wäre, dein letzter Gottesdienst, gib deiner Arbeit eine göttliche Dimension. Das ist das Thema. Dann am Samstag, so Gott will und wir leben, die Wege Gottes sind vollkommen. Die Wege Gottes sind heilig. Die Wege Gottes, was Gott macht, ist perfekt. 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 Ob du es glaubst oder nicht, es ist perfekt. Gott macht keinen Fehler und denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Perfekt. Halleluja. So, die Hochzeit in Kana droht zu platzen. Weißt du, du musst aufpassen, wenn du Jesus irgendwo einladest. Der Herr Jesus kommt nie allein. Der bringt eine ganze Mannschaft. Bestimmt 12 Apostel, da sind noch einige Frauen. Also Jesus hat sogar zeitlang 70 Jünger gehabt. Stell dir mal vor, du ladest Jesus ein, da kommen gleich 70 Menschen. Und das sind junge Kerle gewesen, die konnten noch essen. Und die haben getrunken, die haben die Hochzeit genossen. Wenn man schon eingeladen wird, dann so richtig. Und Hochzeit ist was ganz Besonderes, das spart man schon das ganze Leben für die Hochzeit des Kindes. Im Orient ist es ein bisschen besser als hier. Und in der Schweiz, ich bin mal bei einem Schweizer zu einer Hochzeit eingeladen gewesen, die feiern eine ganze Woche Hochzeit. Dann fahren sie durch die Berge, besuchen alle Verwandten. Verstehst du? Das ist toll. Und solche Hochzeit, hier nicht nur 3 Stunden und dann ist alles vorbei. So, Hochzeit. Jesus wurde eingeladen und plötzlich hat sich der Wirt verrechnet. Ist peinlich, wenn dann die Hochzeit zu platzen droht. Der Wein geht ihnen aus. Krisen sind unvermeidbar. Krisen kommen, egal was passiert. Du kannst noch so gut planen, noch so gut berechnen, noch so gut alles perfekt machen. Irgendwas kommt immer dazwischen. Und wie meistere ich die Sache? Und wie kriege ich die Sache in den Griff? So, ich will auch darüber sprechen, wie man aus Wasser Wein macht. Du kannst es, weißt du, aus nichts, wie man etwas macht. Das muss man lernen, vom Wort Gottes her. Wie machen wir aus Wasser Wein? Wir kennen schon so viele Wunder in der Bibel und Wunder sind für Gott kein Problem. Für Jesus, das war das erste Wunder, er verwandelt das unbändige Element Wasser in etwas Köstliches, etwas zum Genießen, zur Freude des Menschen. Der Wein erfreut das Herz des Menschen, steht einmal in der Bibel, also zur Freude. Es gibt so viele Wunder und in der Bibel, in der Geschichte, Wunder von Weihnachten haben wir vor kurzem gehabt, Wunder von Ostern, das Grab ist leer, er lebt. Tod und Teufel können ihn nicht halten. Dann haben wir in unserer Welt Wunder der Technik. Da sind wir erstaunt, was der Mensch alles so leistet. Die Computer, die Raumfahrt und so vieles andere mehr. Wunder, die sieben Weltwunder. Ich weiß nicht, ob du das aufzählen kannst, mir ganz schnell, was die sieben Weltwunder sind. Wunder dann, wo Menschen irgendwo gerettet werden, ob Grubenunglück, Zugunglück oder sonst was ist. Wir sprechen immer von Wunder. Manche nennen viele Dinge als Wunder, was gar nicht Wunder sind, aber trotzdem, man staunt. Wunder sind etwas zum Staunen. Wir haben hier in Deutschland Wirtschaftswunder gehabt. Plötzlich, wie man aus Trümmern und Schutt aufersteht, die deutsche Nation hat etwas in sich. Sie kommt immer wieder hoch. Immer wieder, sie schafft es. Und jetzt das Wunder von Kana. Weißt du, das Wunder von Kana? Da kommt Jesus und da ist gut, dass man Jesus eingeladen hat. Stell dir mal vor, man hätte Jesus nicht eingeladen. Was wäre da passiert? Dann wären die alle, hätten sie selten das trinken müssen. Oder Jordanwasser. Eine Hochzeit, das ist das höchste Fest für zwei Menschen. Ein Fest der Liebe, ein Fest des Optimismus, der Freude. Jetzt, wir planen unser Leben. Und dann passiert sowas. Der Wein geht ihnen aus. Das hat der Bräutigam und die Braut nicht gemerkt. Das hat nur die Mutter Maria gemerkt. Die Mutter Maria. Und auch in Notzeiten, ich will noch ein paar Gedanken sagen zu heiraten, auch in Notzeiten wurde geheiratet, sogar in Kriegszeiten, in schwierigen Zeiten, wurde immer geheiratet. Also das hört nicht auf in den Diktaturen und Hungersnöten, auch wenn man nichts hatte. Ich habe in Stuttgart ein Ehepaar gehabt, dann hat die Frau mir erzählt, wie sie geheiratet haben. Da haben sie zum Mehl, als sie Kuchen gebacken haben, es gab wenig Mehl, haben sie Sägespänen genommen. Ja, wissen Sie das Wischen, verstehst du das? Man macht aus allem nichts, wenn man nichts hat, versucht man was zu machen. Selbst wenn die Zukunftsaussichten alles andere als rosig sind, es wird geheiratet. Denn Hochzeit ist ein Fest der Liebe. Und gerade am Fest der Liebe geht Wein aus, die Freude. Hochzeit ist die schönste Erfindung Gottes. Zwei Juden unterhalten sich. Was hat der Herr am achten Tag gemacht? Also sieben Tage, weiß man, was Gott gemacht hat. Licht geschaffen, Pflanzen geschaffen, Tiere geschaffen und den Menschen geschaffen. Aber was hat er am achten Tag gemacht? Und dann sagt der eine Jude zum anderen, ein Rabbiner zum anderen und sagt, ich weiß, was er gemacht hat am achten Tag. Er hat die Pärchen zusammengebracht am achten Tag. Die Pärchen. Gott bringt die Leute zusammen, nicht der Computer und nicht irgendwelche Heiratsinstitute. Gott bringt die Menschen zusammen. Die finden sich plötzlich und du kannst gar nicht erklären, warum den geheiratet hat. Gottes Wege sind manchmal unerforschlich. Das ist die schönste Erfindung Gottes. Und trotzdem kann es passieren, dass hier die Liebe ausgeht, die Freude ausgeht, die Kraft ausgeht. Weißt du, dass plötzlich wir unfähig werden. Und ich möchte allen Ehepaaren und Leuten, die irgendwie miteinander was zu tun haben, gebt euch nicht auf. Die Botschaft wird am Sonntag auch weitergehen. Gebt euch nicht auf. Einfach vertraut, Gott ist doch da. Auch wenn wir nicht fertig werden, wir können zum Herrn rufen. Rufe mich an in der Not, ich will dich erretten. Ich will dir helfen. Oder dann einen Ausweg schaffen, dass du dann so gut wie möglich da rauskommst. Nicht nur, dass er Pärchen zusammenbringt. Gott bringt auch manchmal Pärchen auseinander. Auch das gehört dazu. Du denkst, ja bitte, du sollst nicht Ehe brechen. Aber weißt du, Gott hat auch manchmal Menschen auseinandergebracht, die nur selbstsüchtig aus Fleisch und so weiter, nur aus Egoismus geheiratet haben und nicht mit Liebe. Und dann muss man selbst herausfinden, was ist der Weg Gottes für mein Leben. Du musst mich heiraten, verstehst du, von wegen. Es gibt keinen Muss. Entweder ist Liebe da oder ist keine Liebe da. Die Gemeinde ist auch so ein Werk Gottes. Gott tat zur Gemeinde hinzu und Gott tat auch von der Gemeinde wieder Leute weg. Auch das gehört dazu. Verstehst du? Wo Leben ist, da ist ein Kommen und ein Gehen. Und Gott trennt die Pärchen. Da nimmt er die Partnerin weg oder den Partner weg durch Krankheit, durch Tod. Und was willst du da sagen? Verstehst du? Schicksalsschläge. Es ist schön, wenn zwei gleichzeitig sterben. Mann und Frau. Aber manchmal vergehen Jahre. Die Frau lebt länger. Und der Mann heiratet meistens ganz schnell wieder. Das ist tatsächlich, die Wissenschaftler oder die Forscher haben festgestellt, nach dem Tod, wenn einer stirbt, wenn die Frau stirbt, der Mann heiratet meistens schnell, aber die Frau bleibt Witwe für den Rest ihres Lebens. Wird nicht so oft geheiratet als Frau. So, das sind so Dinge. Gott führt zusammen und Gott bringt auch wieder aus der Sache raus, denn die Ehe ist nur für diese Erde. Die Ehe ist nicht für den Himmel. Weißt du, dort wird nicht mehr geheiratet, dort werden wir alle Engel gleich sein. Nur zur Information. Aber es ist die schönste Erfindung Gottes hier auf dieser Erde. Es ist Fest der Liebe. Trotzdem ein großes Thema. Die Ehe, die Familie. Das ist Gottes Welt. Gott will, dass Menschen glücklich sind, dass die Partnerin und der Partner ein Gehilfe, eine Gehilfin, der Mann ist. Das ist Gottes Wille. Und sobald das nicht mehr der Fall ist, die Frage zuerst nochmal, manchmal werde ich gefragt als Pastor, wann fängt die Ehe an und wann hört die Ehe auf? Wenn zwei Leute nicht mehr wollen, hört die Ehe auf. Weißt du, der Wille, die Ehe ist eine Willenssache. Willst du den Mann, willst du die Frau? Und dann sagst du ja. Und mit diesem Ja steht und fällt alles. Wenn der Wille nicht mehr da ist, du kannst noch zusammen mit einem Partner, Partnerin schlafen, du kannst noch in einer Wohnung wohnen, aber die Ehe existiert nicht. Es ist eine Willenssache. So, Gott führt zusammen, Gott gibt den Willen und die Kraft durchzuhalten. Glaub nicht, wenn man heiratet, das ist alles nur Rosen. Verstehst du, nur ein Kuchen, nur Schmetterlinge. Nein, das ist hart. Das ist ein Kampf. Da müssen zwei Menschen zusammen sich raufen. Die Menschen müssen sich zusammenraufen und bis sich die Hörner abbrennen. Und ich sage nur eines, was die Mutter nicht geschafft hat, das schaffst du nicht als Frau oder als Mann. Was die Mutter bei dem Kind nicht geschafft hat, wir sind Persönlichkeiten, wir entwickeln uns und wir können Gott um Gnade bitten, Herr, hilf uns in diesen Anpassungsschwierigkeiten. Der Wein geht ihnen aus, die Freude, das Leben. Das passiert bei der Hochzeit in Kana. Gottes Welt ist so wunderbar gemacht. Gott sagt, ich habe alles für euch geplant, sogar eure Haare auf dem Haupt sind gezählt. Und Gott sorgt um die Spatzen, Gott sorgt sich um die Lilien und Gott sorgt sich auch um Menschen. Wie geht's mit uns weiter, wenn Pannen passieren? Hier in Kana drohen die Hochzeitsträume, die ganzen Visionen von zwei jungen Leuten zu platzen. In Psalm 104, Vers 15, der Wein erfreut das Herz des Menschen, da hört die Freude auf, ich schaff's nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ich möchte zu Menschen sprechen und einfach Mut machen, gib dich nicht auf. Auch wenn es bald nicht klappt, nicht gleich hinschmeißen. Etwas hingeworfen, etwas getrennt, etwas zerstört ist so schnell, über Nacht, aber dann wieder aufzubauen, das ist ein Kunststück. So, der Wein droht auszugehen, wie peinlich, auf einer orientalischen Hochzeit, da wo Gastfreundschaft ganz groß geschrieben wird. Ich bin in Israel in einem Kibbutz irgendwo untergebracht, dann kommt ein Mann rauf und sagt, du, wir haben unten Hochzeit, du kannst gerne kommen. Und da haben wir gesagt, wir haben keine Geschenke vorbereitet. Und nichts, sagt, können eine Spende geben. Ihr seid herzlich eingeladen. Und es waren 400 Leute eingeladen. Das war eine richtige Hochzeit. Und dann sagt es dann der Rabbiner, wo wir da am Tisch saßen, und sagte, das ist noch gar nichts mit 400 Leuten. Der Oberrabbiner hat in Jerusalem eine Hochzeit für seine Tochter gegeben. Da waren 2.500 Leute eingeladen. Weißt du, da kannst du kommen. Und diese orientalische Hochzeit, ich möchte, dass du das verstehst, ist nicht anders, nur dass du dann jetzt deine Verwandten, die nächsten Freunde einladest und ein paar Bekannte. Nein, du darfst kommen zur Hochzeit. Wir haben ja in der Bibel auch Beispiele, ein Großgrundbesitzer oder ein großer, reicher Mann macht eine Hochzeit und er ladet die Leute ein und die eingeladenen Gäste kommen nicht. Das ist eine große Panne. Das ist eine große Panne, die Gäste kommen nicht. Die haben alle möglichen Entschuldigungen, ich kann nicht kommen, deswegen und deswegen. Im Orient wird Gastfreundschaft großgeschrieben. 3 Tage, da darfst du bleiben. Am 4. Tag kriselt's. 3 Tage. Da sind so viele gekommen, wahrscheinlich ganz Nazareth, liegen nur ein paar Kilometer auseinander, Nazareth und Kana. War wahrscheinlich auch die Hochzeit von Nathanael, glaube ich. Verstehst du, der Nathanael war aus Kana. So, es könnte seine Hochzeit gewesen sein. Da gibt es viel zu feiern und es ging tagelang, diese Hochzeit. Und dann plötzlich der Wein geht aus. Der Wein in der Bibel ein Symbol für Lebensfreude. Plötzlich geht der Lebensgeist aus. Was macht man? Die ganze festliche Stimmung, diese Beschwingtheit, diese Leichtigkeit, der Wohlstand. Plötzlich alles nur noch hängt am Tropf. Die Hochstimmung ist verflüchtet, alles vorbei. Da treten plötzlich Zweifel auf, Krisen auf. Weißt du, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Hochzeit, Ehe, Familie. Ich rate auch manchmal, manchen Leuten bleibt ledig, das ist viel besser. Nicht nur immer heiraten. Paulus schreibt an die Korinther, also Gott hat nichts gegen die Ehe, aber er möchte, dass alle so sind wie er. Denn wir leben ja in schwierigen Zeiten und damals waren schwierige Zeiten. Du weißt gar nicht, was da kommt und so weiter. Es ist besser, allein zu sein. Denn da musst du nicht dann sorgen, was, wie geht es mit meiner Familie weiter, wer übernimmt dort die Verantwortung. Da hat so viele Für und Gegen. Wir müssen alles abwägen und wir müssen uns dann selber entscheiden und dann auch selber vor Gott verantworten. Kann niemand reinreden. Und ich würde sagen, liebe Bruder, liebe Schwester, lass dir in dein Leben von niemand reinreden. Es ist dein Leben. Du musst dieses Leben leben. Ob du Single bist oder verheiratet bist oder wie auch immer, oder Witwe bleibst oder Witwer bleibst, das ist alles dein Problem. Du musst selber verantworten. Und niemand soll reinfuschern. Niemand greift in ein fremdes Amt, heißt es in der Bibel. Nur nebenbei. So, dann ist die Frage, irgendwo kommen dann Zweifel auf. Passen wir zusammen? Wird es alles gut gehen? Können wir Kinder ernähren, als wir geheiratet haben? Da, als ich meine Frau gefragt hat, willst du mich heiraten? Dann hat sie gesagt, das weiß ich gar nicht, ob ich dich heiraten will. Und dann sagt sie, gut, aber wir fragen den Herrn. Frag du den Herrn und ich frage auch den Herrn. Und dann kommt sie eines Tages und sagt, ja doch, wir können heiraten. Denn ich habe gesagt, weißt du, ich möchte Gott dienen. Und ich weiß nicht, wie man als Prediger existieren kann, denn die Prediger sind nicht Millionäre. Verstehst du, sie leben auch von der Hand in den Mund. So, und habe ich gesagt, Heidi, ich weiß nicht, ob ich eine Familie ernähren kann, aber schön wäre es, eine Familie zu haben. Aber kann ich das ernähren? Und dann hat sie gebetet, ich habe gebetet, und dann kam sie zu mir, ja doch, ich heirate dich. Sag ich, wieso, woher weißt du das? Ich habe den Herrn gefragt, und der Herr hat mir ein Bibelwort gegeben, ich sah noch nie den Gerechten nach Brot betteln. Verstehst du? Und wenn wir für Gott arbeiten, wir werden nicht nach Brot betteln, wir werden nicht in Pannen und Krisen hineinkommen. Aber ich muss euch eines sagen, ich habe Dürrezeiten gehabt. Wirklich Dürrezeiten, dass wir morgens Marmelade, Margarine und Brot gegessen haben, mittags Margarine, Marmelade und Brot und abends Marmelade, Margarine und Brot. Verstehst du? Und so ging es morgens, mittags, abends, und es ging für ein paar Wochen, bis das Leben dann anfing irgendwie zu rotieren und zu funktionieren. Aber Gott hat es durchgebracht und wir sind nicht unterernährt. Wir sind durchgekommen, Gott hat uns versorgt und durchgetragen. Ich sah noch nie den Gerechten nach Brot betteln. Es ist ganz wichtig, dass du das weißt. Also, wenn du Kind Gottes bist, du kommst nicht in Verlegenheit. Du wirst manchmal knapp haben, du wirst manchmal vielleicht fasten müssen, weißt du, aber Gott wird dich versorgen. Und du musst ja auch dich von Leuten beschenken und versorgen lassen. In meinem Dienst in Stuttgart, da muss ich so viel lernen. Weißt du, kommt in Gottesdienst mein Finanzmensch, der meine Steuererklärung bearbeitet hat, der sagt, ich möchte wissen, wovon Sie leben. Verstehst du? Das ist der Gehalt, davon können Sie nicht leben, da können Sie nicht Miete bezahlen, da können Sie gar nicht. Dann habe ich gesagt, wissen Sie, die Leute versorgen uns gut, wir kriegen Gemüse, wir kriegen das und wir kriegen das und so kommen wir über die Runden. Und wir müssen manchmal lernen, auch manchmal mit nichts auszukommen und einfach Gott zu vertrauen, Herr, gib uns. Und da kommt eine Nachbarin und sagt, du, ich habe zu viel gekocht, könnt ihr das gebrauchen? Und wir können es gut gebrauchen, wenn Notzeiten sind. Weißt du, du lernst, wenn du Gott vertraust, lernst du nicht so pingelig zu sein. Lernst du nicht so, ja, das nehme ich nicht von niemandem, von anderen Leuten. Weißt du, da musst du manchmal auch von anderen Leuten annehmen und dich beschenken lassen. Viele Menschen können sich nichts beschenken lassen, sie sind zu stolz, ich nehme nichts von anderen. Ja, und dann, Gott testet uns. Verstehst du denn, dieses Wunder hier in Kana ist ein ganz spezielles Wunder. Das war das erste Wunder, das Jesus tat. Also er hat Wasser in Wein verwandelt und Wasser ist was Primitives, was Billiges. Verstehst du? So, plötzlich kommen Zweifel auf, kannst du das mich versorgen? Und dann kriegen wir noch so komischen Trautext. Der Bruder, der uns trautet, hat schon zu lange gepredigt. Fast 2 Stunden war die Hochzeitspredigt. Du musst vorstellen, bei uns lief alles schief, was schief laufen kann. Und dann, als wir dann zu der Feier kommen, dann haben die Leute schon den Kuchen wieder eingefroren. Die haben gedacht, die Hochzeit wäre ausgefallen und die haben sich im Termin vertan. Aber der Text war, und das war interessant, die mit Tränen sehen, die werden mit Freuden ernten. Zuerst war ich ganz entsetzt. War entsetzt, guck mal, jetzt werden wir die ganze Zeit heulen müssen und klären müssen. Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten, aber ich bin so froh, dass ich dann in der Amplified Bibel, diese englische Übersetzung, die verschiedene Möglichkeiten da als Übersetzung nehmen. Dort stand, wer in Zeiten der Not, in Zeiten der Krise seht, der wird mit Freuden ernten. Also in schwierigen Zeiten, wenn du dort siehst, wirst du mit Freuden ernten. Und dann unsere Aussendungspredigt. Weißt du, als wir dann von der Bibelschule in den Dienst kamen, da predigt doch der Pastor über die Ruth. Die Ruth geht auf das Feld von Boas und sammelt Ehren, die anderen liegen gelassen haben. Also, verstehst du? Wir müssen den letzten Abfall einsammeln. Und das war so. Dann fingen wir mit den Rauschgiftsüchtigen an, mit den Alkoholikern. Dann finden wir an mit Leuten, die straffällig waren, die irgendwie mit dem Leben nicht zurechtkamen, den ganzen Abfall. Aber das war, wie Gott uns gesegnet hat. Das war nichts, was die anderen liegen gelassen haben, was niemand zu tun, womit niemand anderes zu tun haben wollte. Das ist, wenn man Gott dient. Ich will nur sagen, nicht immer Glanz und Gloria, nicht immer Herrlichkeit. Das sind die Dinge. So. Weißt du, jetzt kommt diese Hochzeit. Passen die Familien zusammen? Da müssen Welten zusammenkommen. Wenn man so Leute heiraten. Und ich kann mir vorstellen, da ist einiges gewesen, auch in Kana dort. Eine Rede, die vielleicht was aufdeckt. Verstehst du? Weißt du, so plötzlich, da kommt jemand, der Ex-Freund oder Ex-Freundin kommt rein. Verstehst du? Da irgendjemand sagt was, jemand macht einen Blick und sagt, und dann ist man entsetzt. So, die Stimmung ist aus, war schnell vorbei, verflogen, kein Wein mehr. Also Wein möchte ich für das Wort Stimmung nehmen, keine Stimmung. Und wie oft passiert es in unserem Leben, dass wir keine Stimmung mehr haben, keine Lust. Du, verstehst, soll ich noch in die Versammlung gehen? Man ist bedrückt, man ist bekümmert, man irgendwo eine Laus über die Leber gelaufen, man hat keine Freude, das Fest ist alles verwässert, die ganze Freude. Ach, das bringt doch nichts. Guck mal, du arbeitest und peppelst die Leute auf und dann hast du sie gesehen. Nur als Beispiel. Und so viel Zweifel, so viel Scheitern ist oft da, so viel Sorge, so viel Kummer. Weißt du, das Glück hat man nicht gepachtet. Das kommt und geht. Manchmal genauso schnell wie gekommen. Gesundheit, verstehst du? Da bist du noch so stark, so kräftig, bist alles was unternehmen, bist voller Enthusiasmus und plötzlich kommt irgendwie eine Krankheit, ein Todesfall, eine Krise. Der Wein geht ihnen aus. Das ist die Botschaft, was die Maria gemerkt hat. Die anderen haben wahrscheinlich gar nicht gemerkt. Jesus wird wahrscheinlich auch nicht gemerkt haben, bis Maria gesagt hat. Weißt du, irgendjemand hat hier falsch kalkuliert, sich verrechnet. Der Wein geht ihnen aus. Jedenfalls ist die Panne passiert, kannst nichts machen. Jetzt muss die Panne irgendwie, bearbeitet werden, das muss der Pannendienst her. Und ich bin so froh, dass sich Jesus als Pannendienst hier einsetzen möchte. Mir ist einmal passiert, auf dem Weg, damals gab es diese Transitstrecken von Berlin bis nach Hof, auf diesem Weg, und ich habe hinten einen Wohnwagen noch als Anhänger, und plötzlich bleibt mein Auto, steht da irgendwo, hinter Leipzig. Und jetzt, da stehe ich schon eine ganze Weile. Gut, ich kann schlafen auf dem Parkplatz, aber da kommen die Stasi-Leute und die sagen, wie lange wollen Sie noch hier bleiben? Und dann fahren sie vorbei und immer wieder sage ich, mein Auto springt nicht an. Ich kann da der jetzt hier nicht anrufen. Handys gab es damals noch nicht. So, dann bete ich. Und weißt du, dann hat mein Sohn gesagt, Papa, du betest für alle möglichen Dinge, für Menschen und für Tiere, bete auch für Auto mal. Und dann bin ich nach vorne zu der Haube gegangen, habe über mein Auto die Hände aufgelegt, habe gesagt, lieber Gott, wenn ich für Menschen beten kann und das funktioniert, wenn ich für Tiere beten kann und das funktioniert, dann darf ich auch annehmen im Glauben, dass es auch über das Auto funktioniert. Und ich habe die Hände aufgelegt, festgeglaubt und dann bin ich zum Schalter gegangen, das Auto angeschaltet oder anspringen lassen und ist angesprungen, dann bin ich bis Hof gefahren. Dann als ich dann in der Warteschleife wieder war und wartete, dann sagt der Polizist dort, bitte stellen Sie Ihr Auto ab. Ich habe gesagt, ich kann das Auto nicht abstellen, wenn ich abstelle, bleibe ich hier stehen. Komm nicht weiter. Da stehst du, dann bin ich jetzt nach Hof, nach rüber, in BRD. Und dann wurde das Auto repariert. Das war nur eine Kleinigkeit, aber weißt du, Kleinigkeiten sind manchmal, bringen große Probleme. Da stehst du da tagelang, stundenlang und es läuft nicht weiter. Wie löst man Pannen? Und ich sage dir eines, bete, auch wenn es verrückt klingt. So macht es, was ich auch dort gelernt habe, auf diesem Parkplatz, leg die Hände auf. Hab keine Angst, die Hand auflegen, da passiert nichts. Verstehst, leg die Hände auf, übertrag auf das Auto deinen Glauben, übertrag auf den Hund, auf die Katze, auf den Kanarienvogel, auf was auch immer, deinen Glauben. Bete, bete und Beter sind Wundervollbringer. Wie passieren Wunder? Sag es Jesus. Und hier diese Mutter Maria hat dem Herrn das gesagt. Natürlich, der Herr hat es auch gemerkt, irgendwo wahrscheinlich. Aber der sagt, Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Wir sind ganz schnell, wir verfallen schnell in Panik, wenn wir merken, du, wir sind jetzt noch auf Reserve. Aber Gott kann auch Reserve segnen. Erwarte Wunder, dass Gott auch deine Reserve segnet. Früher, da gab es den Volkswagen, da musste man, wenn sie verbraucht war, so ein Haken, so einen Schalter umlegen, auf Reserve schalten. Und verstehst du, und dann, wenn du noch ein paar Kilometer weiterfahren musst, als was im Reserve und Tank drin ist. Und ich habe gebetet und ich bin bis nach Hause, um Mitternacht nach Hause dann gekommen, aber mit Reserve. Du kannst, wenn Gott dich segnet, auch mit Reserve, mit dem letzten Pfennig, mit dem letzten Tropfen, mit der letzten Kraft, nur gut nach Hause fahren. Gott kann immer Reste segnen. Du bist erstaunt, was Gott segnet. Gott segnet das bisschen Mehl und das bisschen Öl, was die Frau dort, diese Witwe noch irgendwo in der Kammer hat. Jedenfalls, die Panne ist passiert. Der Pannendienst ist da, Jesus, aber der handelt nicht so schnell. Weißt du, wir haben mit Jesus ein Problem. Der ist nicht so schnell, wie wir denken. Weißt du, da sollte das Wunder schon jetzt passiert sein. Da soll schon alles vorbei sein. So eine Hochzeit, da ist alles perfekt geplant. Jetzt, Jesus, greif ein, mach was. Lass, dass hier sich ein Wunder der Vermehrung, der Verwandlung, der Veränderung passiert. So eine Hochzeit ist aufwendig vorbereitet. Jetzt darf nichts schief gehen. Hör mal, unsere Verlegenheiten sind Gottes Gelegenheiten. Gott lässt Dinge zu, lässt Dinge passieren. Du schüttelst den Kopf, sagst, warum, wieso, weshalb. Meine Bibel sagt, meine Wege sind nicht eure Wege und meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und dann musst du lernen, mit Reserve auszukommen. Der Wein geht ihnen aus. Weißt du, auf so eine Hochzeit ist alles geplant. Und wir Deutsche, wir wollen alles geplant. Ha, genau, alles muss 1, 2, 3 laufen. Aber Gott ist flexibel, Gott ist variabel, Gott ist beweglich, Gott handelt anders. Weißt du, der Herr Jesus erlaubt Spontanes. Wie war es beim Heiland? Lies mal die biblischen Geschichten. Es begab sich. Es begab sich. Ständig es begab sich was. Irgendwas passierte, da sind sie fertig, sind unterwegs, da kommt jemand und schreit, jemand berührt Jesus oder sonst was. Es begab sich, dass ein Leichenzug vorbeigeht. Es begab sich. Und es begibt sich. Und das ist, was das Wunderbare dabei ist. So passieren Wunder, es begibt sich. Durch Kleinigkeiten. So, und dann klappt es. Und es begab sich, dass ihnen auf der Hochzeit in Kana der Wein ausging. Gott lässt es zu, dass sie zu viel getrunken haben. Die haben zu viel getrunken. Das steht, denn der Speisemeister sagt, zuerst gibt man den guten Wein und dann, wenn es nachher alles vorbei ist, gibt man den schlechten. Aber du, lieber Bräutigam, ihr habt verkehrt gemacht. Ihr habt den guten Wein fürs zum Schluss aufgehalten. Also die waren schon betrunken, die haben das nicht gemerkt. Nur der Speisemeister hat es gemerkt. Der Wein geht ihnen aus. Wie soll es später dann mit der Ehe klappen? Weißt, da kommen manche Esoteriker, Spiritisten oder abergläubische Menschen. Also das ist ein ganz schlechtes Omen, wenn der Wein schon bei der Hochzeit ausgeht. Mann, was wird das dann auf der Hochzeit und in der Ehe werden? Nach 10 Jahren, 20 Jahren, 30 Jahren, wenn jetzt schon am ersten Tag, ganz am Anfang, Wein ausgeht. Du solltest nie auf die Zeichen achten. Weißt du, die Bibel sagt uns, wir sollen nicht Zeichendeuter sein. Das ist wie Zeichendeuter. Ja, das ist ein schlechtes Omen. Vergiss es, das ist Aberglaube. Wenn eine Katze über den Weg läuft oder sonst andere Dinge passieren, wir sind so abergläubisch. Wir sollen frei werden vom Aberglauben und zum lebendigen Glauben durchbrechen. Zum lebendigen Glauben. Mach Schluss mit dem Aberglauben in deinem Leben. Weißt du, wenn da was schief geht, da redet jemand negativ. Lass doch die Leute negativ reden. Die können nichts verändern. Gott ist der Veränderer. Gott ist der Macher in deinem Leben. So, wenn es mal nicht klappt. Wie soll dann später im Leben klappen? Glaub nicht. Weißt du, manchmal sind Anfänge auch ganz schwer. Gott segne die kleinen, die geringen Anfänge, steht in der Heiligen Schrift. Auch die kleinen Anfänge. Auch wenn es in Schwachheit anfängt. Es wird in Schwachheit gesät und es steht in Kraft auf. Es kann genauso ganz anders werden. Also du musst nicht falsch deuten. Die ganze Zeichendeuterei. Und die stimmen meistens gar nicht. Ich möchte auch von der Bibel her, hör auf, die Zeichen zu deuten. Und alle Leute, die irgendwas gedeutet haben, Zeichen, die Endzeitzeichen, das hat gar nicht gestimmt. Denn Gott bestimmt, wie es kommt. Er hat die Schlüssel und er hat die Kontrolle in der Hand. Und die ganze Zeichendeuterei, ach, das ist ein gutes Zeichen, das ist ein schlechtes Zeichen. Manchmal sind schlechte Zeichen genauso gut wie die guten Zeichen. komm runter. So, was macht man, wenn man nicht, wenn es nichts mehr klappt, wenn alles platzt, wenn alles auseinandergeht? Einfach dranbleiben. Es wird improvisiert. Christen lernen improvisieren aus nichts. Die sammeln Reste und dann machen sie einen Topf. Ja, improvisieren. Es geht mir heute um die Herrschaft Gottes. Weißt du, Jesus ist Herr über das Wasser. Jesus ist Herr über 5 Brote und 2 Fische. Jesus ist Herr über alle möglichen verschlossenen Türen. Alles, was nicht läuft, wie es laufen sollte. Er ist der Herr. Er hat alles unter Kontrolle. Wir sollten Gott etwas zutrauen. Jesus lässt sich im Jordan taufen, in diesem Wasser. Er gehorcht Gott. Er geht auf dem Wasser. Er beherrscht das Element Wasser. Und er macht hier in Kana Wasser zu Wein. Er ist Herr. Wir sollen nicht nur singen, er ist Herr, sondern wir sollen ihm zutrauen, dass er seine Herrschaft ausübt. Dass er seine Macht ausübt in kleinen Dingen. Ja, er ist Herr übers Wasser. Er teilte den Israeliten das Wasser. Das war die erste Erfahrung. So in Kana, das ist die erste Erfahrung mit Jesus. Und beim Auszug der Kinder Israel, die große, erste große Erfahrung mit dem lebendigen Gott, war, er teilte das Wasser. Aber nicht nur, dass er das Wasser teilte, er versorgte die Kinder Israel auch 40 Jahre in der Wüste. Gott kann's. Du kannst nicht, ich kann's nicht, wir können es nicht, aber er kann's. Traue Gott was zu. Nicht wir schaffen es. Das ist ein blödes Wort. Yes, wir kennen. Verstehst du, guck mal, was der Herr Obama, verstehst du, was hat er groß geschafft? Yes, wir kennen. Wir schaffen es. Die Merkel kopiert nur den Obama. Und wird am Ende genauso weit sein wie der Obama, verstehst du? Was hat er groß geschafft? Der hat nichts geschafft. Alle seine großen Pläne, der hat er nicht verwirklicht. Guantanamo ist immer noch ein Gefängnis, was er auflöst wollte als eines seiner ersten Werke. Aber der Herr, er kann's. Mein Gott, kann aus Steinen Kinder erwecken, heißt es. Und der Teufel wusste, wenn er, als er Jesus sagte, sprich zu den Steinen, dass sie Brot werden, der Teufel wusste, dass er aus den Steinen sogar was machen kann. Da braucht er nicht unbedingt irgendwelche große Hilfsmittel. Der Herr ist Herr übers Wasser. Der Herr ist Herr über alle möglichen Schwierigkeiten. Traue ihm was zu. Wie werde ich mit Pannen fertig? Und dann sagt der Herr Jesus, bitte, seinen Dienern, das waren seinen den Knechten, das waren wahrscheinlich auch die Jünger Jesu, denen sagt er, füllt die Krüge mit Wasser. Aber bevor die Krüge mit Wasser gefüllt werden, sind große Krüge gewesen, etwa 600 Liter Wasser, die mussten rausgeschrubbt werden, die mussten sauber gemacht werden. Da hat man nicht nur da irgendwas wunderbares, sauberes Wasser gespeichert. Nein, das Wasser hat sich abgesetzt. Da musst du überlegen, das war das Wasser für die um die Füße zu waschen, wenn die Gäste kommen. Und so, und dieses Wasser, das soll jetzt Wein werden. Zuerst mussten sie die Krüge rausschrubben und sauber machen, rauskratzen, den ganzen Kalk, der sich da abgesetzt hat. Wir denken immer, füllt die Krüge mit Wasser, das ist so einfach, da geht man zum Wasserhahn und füllt man. Nein, die mussten das Wasser von woanders hertragen, irgendwo aus dem Brunnen holen. Und dann schleppen die, und die Nachbarn sehen und sagen, ja, was macht ihr da? Ja, wir füllen die Krüge mit Wasser. Weißt du, die Sache ist so, Gott befiehlt etwas zu tun, etwas Verrücktes, etwas, ja, was unter deiner Würde ist unter Umständen. Füll die Krüge mit Wasser. Und dann sagen die Leute, guck mal, denen geht der Wein aus, jetzt werden sie nur noch Wasser trinken. Quellwasser oder was für Wasser auch immer. Was würde uns einfallen, was würden wir tun, wenn wir in dieser Lage wären und die schleppen Wasser da, 600 Liter Wasser herzuschleppen, so viel Wasser ein Kamel trinkt. Verstehst du? Das machen sie. Was soll dabei rauskommen, was soll dabei passieren? Und Jesus erzählt dann vom Weinstock später im Johannes 15, er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid der Reben. Du siehst also, das erste Wunder passierte in Kana, Wasser in Wein wurde verwandelt. Und Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ich bin die Rebe, ich bin selbst der Wein hier. Beim Abendmahl, dann nimmt er diesen Wein, auch so was Simples, und sagt, das ist mein Blut, wird vergossen für euch und so weiter. Nahm den Kelch und dankte und pries Gott. Du siehst also, das geht wie ein roter Faden durch die Heilige Schrift. Sein Blut, Wein und. Wein spielt also in der Geschichte nicht nur beim Trinken und Saufen und was auch immer ist. Wein spielt auch beim Kochen eine große Sache. In der Medizin ist Wein auch eine ganz wichtige Sache. Dann Ja, aber ich will nicht auf das Thema so groß eingehen, sondern ich denke, Wein ist so wichtig, dass wir das hier verstehen, was will Gott uns hier damit sagen. Du kommst in Schwierigkeiten, deine Stimmung ist vorbei, der Wein geht aus, du brauchst etwas Übernatürliches. Wein ist etwas Übernatürliches, etwas Gegorenes. Nach der Sintflut hat der Noah das entdeckt, vorher gab es keinen Wein. Erst nach der Sintflut, natürlich was Schlimmes, der Noah hat sich betrunken, hat eine Sünde begangen. Man kann also beim Wein sündigen und man kann bei Wein was Positives und Gutes erreichen. So, nur zur Information, in diesem Wunder von Kana steckt sehr viel Information drin. Die Gesellschaft gerät in Schwierigkeiten, diese Hochzeitsgesellschaft, die Hochzeitsgäste, der Bräutigam, ja, das junge Brautpaar gerät in Schwierigkeiten. Und ich sage dir, das ist gut so, dass Schwierigkeiten kommen. Und ich sage als Pastor, es ist gut, dass wir Kämpfe haben. Es ist gut, dass wir krank werden. Es ist gut, dass dies und jenes passiert in unserem Leben. Würde das nicht passieren, könnte Gott kein Wunder tun. Es ist gut so, dass du Schwierigkeiten hast. Sag danke. Deshalb fang an, für die Schwierigkeiten zu danken. Einen Gesunden braucht man nicht heilen, aber einen Kranken. Einen Schwachen muss man nicht stärken. Muss man stärken, aber nicht einen Starken. So, wir geraten in Engpässe, in eine Sackgasse, in Verlegenheit, in Not. Jetzt kann der liebe Gott etwas tun. Gott ist arbeitslos, wenn es dir gut geht. Wenn du keine Schwierigkeiten hast. Da hat der liebe Gott sogar Probleme, dann vergisst du sogar zu danken. Deshalb vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir deine Sünden vergibt und heilt deine Gebrechen. Diese Geschichte zeigt mir, wie man aus dem Mangel in die Fülle kommt. Du musst zuerst mal blank werden. Ich sage, das ist schockierend. Für manche ist es schwierig zu verstehen. Weißt du, erst durch Schwierigkeiten kommen wir zur Herrlichkeit Gottes. Erst durch Schwierigkeiten. Unsere Verlegenheiten sind Gottes Gelegenheit. Jetzt kann er was eingreifen. Und zwar, dann muss der letzte Tropfen ausgeschenkt werden. Ich kann mir vorstellen, dass sogar die Bedienung den letzten Becher rüberreicht und sagt, jetzt haben wir keinen Wein mehr. Und das ist die Stunde, wo Jesus eingreift. Wenn du nichts mehr hast, nichts mehr bist, nichts mehr kannst. Ja, das ist der Moment, wo der Herr handelt. Da, er will deinen Mangel aus seinem Reichtum ausfüllen. Und hier zeigt Gott, wie man was macht. Gib Gott eine Gelegenheit in deiner Schwierigkeit. Lass Gott wirken. So, dir bleibt nichts mehr anderes übrig, als wie mir, die Hände aufs Auto zu legen und sagen, lieber Gott, kann nichts. Die können mich nur noch verhaften hier. Jetzt stehe ich schon den ganzen Tag und schon ein paar Mal waren die Stasi-Leute da und wann fahren sie weg? Verstehst? Und erst dann bleibt nichts mehr anderes übrig, als sich an Jesus zu wenden. Weißt du, so viele Menschen wenden sich erst an Jesus, wenn sie nichts mehr haben. So wie diese blutflüssige Frau in der Bibel. Sie hat schon alles probiert, ihr ganzes Geld den Ärzten gegeben. Krankenkasse gab es damals nicht. Das ganze Geld, ihr ganzes Vermögen, das muss eine reiche Frau gewesen sein. Wahrscheinlich eine Ex-Frau von einem Herodes, nimmt man an. So, wahrscheinlich war alles, was sie hatte, alles den Ärzten ausgegeben und sie konnte nicht geheilt werden. Nicht geheilt werden von den Ärzten, bis sie sagte, also ich habe nichts mehr. Also ich bin blank, bin arm, bin jetzt verstoßen, bin unrein. Und bin eine verachtete Frau, jetzt bleibt mir nur noch der Herr Jesus übrig. Wunder passieren, wenn dir nichts mehr anderes übrig bleibt, als nur Jesus. Wisst ihr, warum wir kein Wunder erleben? Ich sage dir warum. Uns geht es noch viel zu gut. Wenn ich krank werde, dann gehe ich schnell zum Professor. Wenn ich Schwierigkeiten habe, dann gehe ich zur Bank, versuche einen Dispo-Kredit zu bekommen oder was weiß ich alles. Weißt du, wenn wir Schwierigkeiten haben, seelsorgerliche Probleme, da gehe ich zum Psychiater oder wo auch immer, zum Seelsorger. Aber weißt du, wenn du nichts mehr hast, dann stehst du vor Gott und sagst, lieber Gott, hilf mir bitte, 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 bitte. Und das ist der Moment, wie Gott hilft. Rufe mich an in der Not. Weißt du, uns muss das Wasser bis zur Nase, bis zum Hals stehen. Dann schreien wir, Hilfe. Aber solange wir noch ein bisschen paddeln können und uns über Wasser halten können, geht, dann fällt uns gar nicht ein, aber erst wenn es nichts mehr da ist, wenn alle Stricke reißen, Herr, hilf! Ein Pfarrer, evangelischer Pfarrer, den Herr Kühnert, den ich auch persönlich gut kenne und mit ihm zusammen ein Stück weit gearbeitet aus München, der geht abends spazieren und irgendwie kriegt er so Gleichgewichtsstörung, fällt um und fällt von einem Bach einfach auf der Seite, da ist ein Bach daneben vom Weg und der sagt, Herr, und er ruft nur den Herrn an und plötzlich krallt er sich an einen Baumrest oder Strauch fest und hält sich fest, bis da jemand vorbeikommt und sagt, was machen Sie da? Und im Wasser schon, halb im Wasser. Und dann wurde er noch rausgeholt, also er hat sich festgehalten, Herr hilf, Herr hilf. Und er konnte nur sagen, Herr hilf, Herr hilf, Herr hilf. Wenn du niemanden mehr hast, dann wirst du gläubig. Dann wirst du gottabhängig. Dann kannst du nur noch an den Herrn halten. Und deshalb erlaubt der liebe Gott manchmal Situationen in unserem Leben, dass es nicht mehr läuft. Solange Jesus da ist, musst du nicht verzweifeln. Und Jesus ist bei dir alle Tage. Er ist Tag und Nacht bei dir. Verstehst? Er wird uns nicht verlassen noch versäumen. Steht in der Bibel. Ich werde bei euch bleiben. Jesus sagen, Jesus fragen und auf Jesus hören. Was er dir sonst sagt, was es dann weitergeht. Maria weiß, mein Jesus kann was. Also die Maria kannte schon Jesus, nicht nur von den Lehmvögeln. Wahrscheinlich hat sie noch mehrere Erfahrungen, wunderbare Erfahrungen gehabt, wie der Herr Jesus in der Familie ein Segen war. Weißt, Jesus ist nicht nur erst dann nach seiner Berufung und seiner Taufe ein Wunderwirker geworden. Nein, ich bin überzeugt, Jesus war das ganze Leben über ein wunderbarer Mensch. Immer wieder hat er einen Ausweg gehabt, eine Antwort auf das und jenes. Denn schon als 12-jähriger Bub im Tempel konnte er auf die Fragen der Weisen und Klugen antworten. Und Maria wusste, mein Jesus, wenn der dabei ist, Meister das, oder Herr, siehst, ihnen geht der Wein aus. Deshalb hat sie sich an Jesus auch gewandt, damit vielleicht er irgendwie aus der Verlegenheit denen helfen kann. Sie muss schon öfters erlebt haben. Deshalb, wenn du Jesus so in kleinen Dingen irgendwo erlebt hast, gar nicht so was Großes, aber diese kleinen Erfahrungen stärken deinen Glauben, du weißt, ich habe damals um 10 Euro gebetet, dann kann der liebe Gott auch um 100 Euro mir geben oder mehr. Gott kann mir auch dann was Größeres anvertrauen. So, Maria muss Jesus schon oft erlebt haben, wie Jesus dies und Jesus gemacht hat. Herr, ihnen geht Wein aus. Das Wunder entsteht, das Wunder von Kana entsteht im Verborgenen. Und ich sage dir, wie entstehen Wunder? Nicht, dass vorne jetzt groß was passiert und dass Jesus dir über die Krüge die Hände legt und sagt, guck, verwandle dich in Wein. Nein, Jesus macht keinen Hokuspokus, er macht kein Aufheben, kein Theater, gar nichts. Was er euch sagt, das tut. Was er euch sagt. Wunder entstehen, wenn man weiß, wenn man seinen Jesus kennt, sich an Jesus wendet, ihm sagt, die Hände auflegt und betet, zu ihm ruft. Und er macht es auf seine Art und Weise. Wunder geschehen auf der Art und Weise Gottes. Seine Wege sind nicht unsere Wege und seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Passiert ganz anders. Anders als du denkst. Als du geplant hast oder was auch immer ist. Wenn man schon lange mit Jesus zusammen war, dann weiß man, wie er arbeitet und wie er funktioniert. Wenn man schon so kleine Erfahrungen im kleinen Bereich seines Alltags erlebt hat, wie Gott hier geholfen hat, wie Gott... Ja, da stehst du da und willst was kochen. Und jetzt kriegen Gäste, was bei uns in Heilbronn mal passiert, plötzlich kommen Gäste an und wir haben zu Hause nichts anderes als Bananen. Und meine Frau kriegt dann so eine Eingebung, wir werden die Bananen backen, in Pfanne und dann ein bisschen Öl und dann wurden gebacken. Dann kamen die Gäste, einige, glaube ich, 10 Leute insgesamt, also wir haben unsere ganzen Bananen verbraten und die sagen, das war so... Eine Delikatesse, das war so lecker, verstehst, das hat so geschmeckt. Und das war unsere Verlegenheit. Sag nicht, das geht nicht, das funktioniert nicht. Wenn Gott dir einen Impuls gibt und du hast nichts anderes, dann wird aus der Verlegenheit eine Gelegenheit. Da kannst du gleich ein Geschäft machen, Patent anmelden. Der hat eine Bananen. So ein paar Rosinen noch drauf, verstehst du? Und was glaubst du, wie lecker das schmeckt? Nicht, dass jetzt nicht jemand nach Hause geht und gleich probiert. Aber du darfst das machen. Man hat schon eine kleine Erfahrung gemacht, Gott hilft. Gott lässt einen nicht in den Stich. Aber wir müssen warten auf seine Stunde. Und Jesus sagt hinter Maria ganz klar, du, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Eure Zeit ist immer, aber meine Zeit ist noch nicht gekommen. Hier muss Maria warten, bis dieser Immanuel, dieser Gott mit uns, alles seine Ehre macht, dass Gott mit uns ist, dass es sich rausstellt. Es ist nicht vergeblich gewesen, dass wir Jesus eingeladen haben. Das ist nicht umsonst, dass wir ihn gebeten haben, komm du auch zur Hochzeit, Herr Jesus. Weißt du, wir beten so schön, dieses Tischgebet, komm Herr Jesus und sei unser Gast. Das ist gar nicht so verkehrt. Weißt du, wir müssen für unser Essen heutzutage beten. Du kannst nicht mehr alles essen. So viel ist es vergiftet. Aber Herr, sei unser Gast und es kann passieren, dass der Herr zu dir sagt, guck mal, das nimmst du nicht an, das isst du nicht. Das ist nicht koscher, nicht, ist nichts für dich. Ich habe einen Fall gehabt, ein Jesuitenpater, der war auf mich angesetzt, um mein Werk zu zerstören, meine Arbeit zu verhindern, wo er nur konnte. Und das hat er auch getan, bestens. So, und ich wusste es gar nicht. Dann bringt er mir Konservendosen. Dann bringt er uns Konservendosen und so weiter. Und ich habe es angenommen, war dankbar, habe mich gefreut. Wir hatten ja nicht viel, aber ich war zufrieden. Und plötzlich sagt der Herr, nein, von dem Mann nimmst du nichts. Und wir haben das weggeschmissen, diese Dosen, so wie sie waren, gar nicht geöffnet. Dann ein paar Tage später kommt er, geht's euch gut? Ist alles in Ordnung? Verstehst du? Weißt du, das hätte vielleicht war irgendwas drin. Weißt du, Gott, wir müssen auf die Stimme hören. Und dann habe ich erst rausgekriegt, dass er da auf mich angesetzt war, um uns zu behindern und zu zerstören. Du solltest aufpassen, von wem du was nimmst und was du isst und was du trinkst. Das Wunder spielt sich nicht da im Zentrum der ganzen Hochzeit vor dem Bräutigam, am Tisch, wo die Eltern sitzen. Nein, im Verborgenen, ganz irgendwo hinten, am Eingang, wo die Wasserkrüge stehen. Zuerst hat niemand was gemerkt, aber die Maria irgendwo am Rande, die merkt es und die Musik spielt, die Leute tanzen, die Leute singen, die trinken und vespern und was auch immer ist. Und plötzlich merken sie, der Wein geht aus, aber es wird weitergeschmacht. Der weiße Meister merkt es auch nicht. Der merkt es auch nicht. Nur die Maria sagt Jesus. Und genau das ist, wie löse ich meine Pannen, Pleiten, Schwierigkeiten, was auch immer ist. Sag es Jesus. Sag es Jesus, wenn du vom Lebenskampf müde und matt bist. Sag es Jesus, wenn du Bedrückung hast. Er versteht dich. Er hat all das durchgemacht. All die misslichen Situationen im Leben, die hat er durchgemacht. Er kennt deine Höhen. Und er kennt bestens deine Tiefen. Die Höhen sind nicht so wichtig da, aber die Tiefen, er kennt die Tiefen. Er kann mit dir mitfühlen, was er euch sagt. Und das spielt sich irgendwo da am Eingangsbereich, die schöpfen Wasser. Und dann wird der zweite Befehl wird ausgeführt. Also beim ersten Befehl, beim ersten Gebet passiert ja gar nichts. Verstehst du, da werden nur die Krüge mit Wasser gefüllt. Aber dann gebt ihm dem Speisemeister, lasst uns Speisemeister kosten. Wie überwindet man Pannen und Pleiten und Schwierigkeiten? Weißt du, du musst dich manchmal auch blöde Wege gehen, verrückte Wege gehen, undefinierbare Wege gehen. Du musst einen Becher nehmen und musst probieren, test es, Meister, Speisemeister, koste mal. Da zeigt mir den Vogel. Da siehst du, blem, blem. Aber du siehst, du musst manchmal Dinge tun, die total verrückt sind und Gott gebraucht. Verrückte Dinge, komische Dinge, merkwürdige Dinge. Gar nicht so, dass unserem Verstand es einleuchtet. Wege, die gar nicht einleuchten, mach das. Wenn du vom Herrn das bekommst, tu das auch. Ob du es verstehst oder nicht, du wirst Gottes Wege sowieso nicht verstehen. Aber tu es. So, und er trinkt. Und das Wunder passierte nicht durch die Jünger, nicht durch Jesus. Ich bitte, hör mir gut zu. Jesus hat hier überhaupt nichts zu tun gehabt. Er hat nur den Befehl ausgeteilt, mach das und mach das. Und sie haben das getan. Und auch die Jünger haben das nicht gezaubert und hier Wasser in Wein verwandelt. Erst der Speisemeister, nachdem er getrunken hat, erst der nach seiner Bestätigung wird Wasser aus Wein. Plötzlich die ganzen Krüge füllen sich Weißwein oder Rotwein oder was auch immer war. Plötzlich der Speisemeister, der war ein Experte. Ich komme nachher auf einen Punkt zu sprechen, was mir wichtig ist. Bisher hat niemand gemerkt. Weißt du, niemand geht es auch was an. Wenn Gott etwas tut, ihr Lieben, geht niemand was an. Ja, man muss Gottes Werke preisen, Zeugnis geben, erzählen. Und wir erzählen manchmal und wir zerstören manchmal mehr dabei, als es nützen würde. Denk an die Weisen. Wären die nicht nach Jerusalem getippelt, hätten sie nicht 2000 Knaben auf dem Gewissen. Die waren es, die das ausgelöst haben. Der Herodes erschreckt, Jerusalem erschreckt. Du musst, wenn Gott etwas dir zeigt, wenn du von Gott eine Offenbarung hast, geh deinen Weg, sonst gibt es Pannen und Pleiten. Wie passieren Pleiten und Pannen? Nur, weil man nicht auf Gott hört. Wenn man denkt, ich muss weitergehen, so in der Routine, das geht so jetzt. Also wo kann dein König der Juden geboren werden? In Jerusalem. Geh nicht nach der Logik, geh nicht nach deinem Verstand. gehen manchmal verrückte Wege. Und verrückte Wege, das wäre mal nach Bethlehem zu gehen. Auf den Stern gucken. Die hätten lieber eine Nacht draußen schlafen sollen und gucken, wo ist der Stern geblieben. Und nicht da so einen Aufruhr und Stress verursachen. Weißt du, gerade durch unsere religiöse Art verursachen wir so viel Stress in christlichen Kreisen. Betet, betet, Geschwister, betet, betet, betet. Nein. Ihr sollt stille sein, heißt es in der Heiligen Schrift. Durch stille sein werdet ihr stark. Ruhig bleiben jetzt mal, dem Herrn sagen. Der Herr weiß es. Und ich habe eins in meinem Leben gelernt. Ich habe eins gelernt in meinem Leben, wenn ich dem Herrn Jesus einmal gesagt habe, zweimal gesagt habe, er ist nicht schwerhörig. Unser Heiland ist nicht schwerhörig. Ich muss meinen Herrn Jesus nicht belästigen. Ich habe es ihm gesagt. Und dann vertraue ich ihm, sage, danke Herr, du hast gehört, ich weiß. So wie die Maria, sie hat Jesus gesagt, was habe ich mit dir zu schaffen? So, es geschieht alles im Verborgenen, hinter verschlossenen Türen. Wenn der Herr Jesus Wunder gewirkt hat, bitte, ich will diesen Gedanken noch ein bisschen untermauern. Hat er zuerst die ganzen Klageweiber rausgetrieben. Die ganzen, wo Bedauern und Mitleid haben und schreien und Krach machen, die hat er zuerst, geht raus. Und dann war er mit dem Toten allein und mit Eltern noch, verstehst, die wirklich traurig waren. Aber die anderen hat er auch heimgeschickt. Jesus will mit dem Patienten allein sein und Ruhe haben. Nur dann kann er operieren und arbeiten und behandeln. Versteht ihr mich? Gott handelt, bitte hört, was ich euch sage. Gott handelt immer unauffällig. Unauffällig. Ganz unauffällig. So ganz nebenbei. Meister oder Herr, Jesus, ihnen geht der Wein aus. Gott handelt im Stillen und Verborgenen. Er macht kein großes Aufsehen, kein Spektakel, keinen großen Aufstand oder große Revolution. Jetzt kommt die Erweckung, jetzt fällt das Feuer vom Himmel. Meine Stunde ist noch nicht gekommen, sagt er. Das sehen wir auch bei Martha, als ihr Bruder Lazarus stirbt. Jesus handelt nicht, wenn wir es wollen. Er handelt, wenn seine Zeit gekommen ist. Und wir sollen auf die Stunde Gottes achten. Chronos und Kairos sind die zwei Zeitbegriffe im Neuen Testament. Jesus handelt nicht, wenn wir es brauchen oder wir für richtig halten. Geschwister, lass uns das richtig verstehen. Oder wenn wir sagen, jetzt, ich befehle, du kannst viel befehlen, ich befehle, dann passiert nichts. Sondern wenn seine Stunde gekommen ist. Und du kannst Gott nicht manipulieren, Gottes Uhren gehen anders. In aller Liebe. Er lässt sich nicht von uns vorschreiben, jetzt, es haben drei Leute gebetet, jetzt passiert. Ich habe einen jungen Bub in Heilbronn gehabt, der hat gesagt, Pastor, darf ich Zettel verteilen, ich möchte die Leute einladen zur Versammlung. Der hat zuerst alle Zettel abgezählt und hat die Leute eingeladen. Und dann, als er fertig war, kam er zu mir und sagte, Bruder oder Herr Pastor, du musst die Kirche anbauen. Ich habe 200 Leute eingeladen. Nett. Der hat die Zettel verteilt. Du musst anbauen. Der Saal wird zu klein werden. Gott handelt nicht so. Jetzt haben wir gearbeitet, gesät, uns eingesetzt, gefastet. Wir haben alles getan, missioniert. Nicht jedes Gebet, das in der Not stattfindet, bekommt automatisch sofort eine Erfüllung oder Erhörung. Nicht jeder leere Weinkrug wird automatisch gefüllt und in Wasser, oder dort Wasser in Wein verwandelt. Das passiert nicht gleich. Zuerst werden die Krüge gefüllt und dann erst bringt man es dem Speisemeister und der entscheidet, was ist das Wasser oder das Wein. So, nein. Fülle stellt sich meistens unerwartet ein. Die Segnung stellt sich unerwartet ein. Die Heilung stellt sich unerwartet ein. Plötzlich. Und du bist erstaunt und sagst, wieso? Da, wo du erwartet hast, passiert nichts. Aber wenn du nicht mehr erwartest und Gott eine Chance gibst, verstehst du, und ihn arbeiten lässt in aller Stille und nicht mehr nervös bist, das nervöse Sein macht uns mehr krank, schwächt uns mehr. Ruhig bleiben, im Herrn ruhen, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Das Wunder passiert. Auch nicht, wenn wir Jesus zur Hochzeit einladen. Verstehst du, das Wunder passiert nicht. Das ist gut, dass du eingeladen hast. Das ist schön, das ist lieb. Aber das Wunder passiert nicht, wenn wir die Krüge gefüllt haben. Jetzt haben wir alles gemacht. Die Krüge gefüllt. Nein. Erst der Speisemeister. Das ist ganz arg wichtig. Und das beachten viele Pfingster nicht und Charismatiker. Das Wunder stellt sich nicht ein, wenn wir denken, es ist alles in Ordnung. Oder ich habe getan, was Jesus gesagt hat. Hast du wirklich alles getan? Die Frage ist wirklich, hast du alles getan? Meine Schafe hören meine Stimme. Pass auf, was da ist. Weißt du, füll die Krüge. Okay, aber dann, wie geht's jetzt weiter? Gib's dem Speisemeister. Wenn man Jesus sagt, ihnen geht der Wein aus und die Not klagt, da passiert noch gar nichts. Ich habe gebetet, ernsthaft gebetet. Da lesen wir, das ernsthafte Gebet macht viel aus, verstehst, kann Wunder bewirken. Kannst noch so viel ernstlich beten. Ich bin überzeugt, Maria hat sehr ernsthaft geredet. Meister, mein Jesus, ihnen geht der Wein aus. Und dann sagt der Weib, ihr habt nichts damit zu schaffen. Das geht dich nicht an, das ist nicht deine Hochzeit. Du bist nicht gefragt. Du musst vorstellen, was, weißt du, Jesus hat die Maria ganz schön runtergeputzt. Steht sogar in der Bibel. Weib, das ist so richtig so orientalisch. Was habe ich mit dir zu schaffen? Die Fülle kommt nicht, wenn du das Jesus gesagt hast, sondern die Fülle kommt erst, wenn du durchgeglaubt hast, durchgewartet hast, ja, durchgehalten hast und still gesessen bist und geht der Wein immer noch aus? Haben die noch was? Was macht der Meister? Verstehst du? Die Maria hat sehr schön zugeguckt, bin ich überzeugt. Jesus will, dass wir das Leben und volles Genüge haben, aber es kommt auf seine Art, zu seiner Stunde, auf seine Methode, nach seinen Prinzipien, die festgesetzte Stunde. Das weißt du nicht und ich. Das weiß nur der Vater im Himmel. Jetzt muss Jesus kommen. Verstehst du? Vergiss das. Der kommt, wenn die Stunde Gottes gekommen ist. Die Verwandlung vom Wasser zu Wein ist kein Zauberkunststück von niemand. Jesus verblüffte die Menschen nicht durch irgendwelche Tricks. Nein, es war ein echtes Wunder. Und ich frage mich manchmal, willst du ein echtes Wunder erleben? Dann lerne aus dieser Geschichte hier, wie Wasser in Wein verwandelt wird. Es war ein echtes Wunder. Geschieht im Stillen, im Verborgenen. Geht gar nicht groß jemand an. Die Wiedergeburt passiert so im Stillen. Genauso, ein verborgenes Werk, die Wiedergeburt. Plötzlich sagst du, aha, jetzt weiß ich's. Da kannst du studieren, da kannst du knien, da kannst du schreien, da kannst du singen, jodeln, jauchzen. Es passiert zur Stunde Gottes, wenn es soweit ist. Auch das Reden in anderen Sprachen. Da kämpfen manche Leute, die ringen. Ich muss sprechen, strecken die Zunge raus, bewegen die Zunge noch und überschlagen sich noch womöglich. In aller Liebe. Und brechen sich die Zunge. Nein. Wenn du reif bist, plötzlich sprudelst, plötzlich fließt es. Meine Bibel sagt, wer an mich glaubt, Jesus sagt, wie die Schrift sagt, von des Leibes werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Da wird es keiner blockieren können. Und plötzlich ist der Heilige Geist da. Wenn du krampfhaft nach der Fülle des Heiligen Geistes suchst, kriegst du es nicht. Aber wenn du einfach entspannt bist, einfach dich in die Arme Jesu fallen lässt und nicht kämpfst, ich muss jetzt üben. Da betet der eine vor und einer betet danach. Verstehst du? Nein. Lass dich in die Hand Gottes fallen. So, die Wunder Gottes geschehen ganz still, ganz so untypisch, wie wir gar nicht so denken. Das ist Gottes Arbeitsmethode. Gar nicht so auffallend. Und wenn Jesus jemand geheilt hat, weißt du, da hat er extra gesagt, sag es niemand, geh nach Hause zu deinen Lieben. Muss nicht. Da gab es so viele Leute, die wollten gleich Jesus nachfolgen und gleich Missionare werden und Evangelisten. Jesus wirkt das Wunder nicht sofort. Und wir möchten manchmal auch sofort schnell, Herr Jesus, ganz schnell, guck mal, es kommen Gäste. Weißt, Gottes Arbeitsweise ist ganz anders. Er wirkt, wie er es will. Dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Gott ist ein Verwandler. Und er macht manchmal schnell und manchmal langsam. Je nachdem, wie er das will. Gott formt um. Er macht aus Dunkelheit Licht. Verstehst du? Gott macht es ganz einfach. Er spricht ein Machtwort. Gott verändert und Gott gestaltet. Gott ist derjenige, der alles umkrempelt. Und er hat alles auf Verwandlung angelegt. Und ich sag dir, lest die Bibel, studiert die Bibel. Er macht aus alt neu. Immer aus dem Negativen macht er was Positives. Immer negativ. Und zuerst ist immer das Negative da. Immer das Schlechte. Aus Raupe macht er Schmetterling. Aus Arm macht er reich. Zuerst wirst du blank und arm, nackt und bloß und jämmerlich und dann kleidet er dich wieder ein. Aus krank macht er gesund. Aus klein macht er groß. Das ist, wie Gott arbeitet. Zuerst putzt man dich runter, erniedrigt dich, haut man dich in die Pfanne. Und dann erst hast du eine Biografie. Und dann kannst du schreiben, mein Leben vom Knast zur Kanzel. Verstehst? Dann kannst du Geschichte machen. Das ist diese Verwandlung, wie Gott macht. Aus Wasser macht er Wein, aus schwach macht er stark. Gott löst uns von unseren Schablonen zuerst einmal, in denen wir stecken als Menschen. Wir sind Staub, wir sind Erde, wir sind nichts. Und deshalb arbeitet Gott systematisch an uns. Gottes Wort lehrt Veränderung und wir werden verwandelt, Tag für Tag erneuert, überkleidet. Verstehst du, das passiert hier. Wie macht man aus Wasser Wein? Diese Verwandlung in Kana war das erste Wunder, das Jesus tat. Es war fantastisch, wunderbar, ich bin begeistert. Weißt du, so fängt das Leben an mit dem Herrn. Du wirst verwandelt und umgekrempelt. Alle träumen davon, dass es so herrlich ist. Guck mal, wenn im Heiland, wenn du gehst, aber füll mal 6 Krüge mit Wasser. 600 Liter. Und 6, die Zahl 6, das hätte auch 8 sein können, aber die Zahl 6 ist die Zahl des Menschen. Und wir müssen zuerst mal das Menschliche tun. Füll die Krüge mit Wasser. Das, was du kannst, das wird Gott dir nicht abnehmen. Das, was in deiner Macht steht, wozu du fähig bist, das wird er dir nicht abnehmen. Du musst zuerst dein Teil tun. Und dann, wenn du dein Teil getan hast, dann bring es dem Speisemeister. Der Kerl ist ein ganz wichtiger Mensch, dieser Speisemeister. Und es muss eine größere Hochzeit gewesen sein, dass die extra einen Küchenmeister, Chefkoch angestellt haben von irgendwoher. So, die Verwandlung oder Vermehrung. Viele denken, das ist so wie, wenn ich mit dem Heiland gehe, bin ich wie im Schlaraffenland. Vergiss es, das geht nicht. Du bist nicht im Schlaraffenland. Wenn du mit dem Herrn Jesus gehst, gehst du durch viel Trübsal in das Reich Gottes. Trübsal, das sind Schwierigkeiten, Pannen, Pleiten, Krisen, Katastrophen. Durch viel Trübsal. Weißt du, Verwandlung oder Vermehrung. Damit können wir leben, aber das passiert nicht so schnell. So viele Christen, sie möchten was ganz Schnelles haben. Denkt die Israeliten, die mussten jeden Morgen rausgehen und vor dem Lager und dort ihre Brötchen abholen. Und jeden Tag, verstehst du, da waren ein paar Schlaumeier dabei. So, wir nehmen das für die ganze Woche, für ein paar Tage, das wird faulig, da kommen die Käfer und die Würmer. Und das ist, wie Gott uns führt. Weißt du, wir wollen im Wunderland leben, aber wir sind nicht dazu bereit, täglich das Wort Gottes aufzulesen, dieses Manna aufzunehmen. Wenn du Gottes Herrlichkeit erleben möchtest und Wunder erleben möchtest, mit deine Pannen überwinden möchtest, du brauchst zuerst einmal eine Offenbarung von Gott, was er euch sagt. Nicht, was die Maria sagt und nicht, was der Papst sagt und nicht, was der Pastor sagt, was er euch sagt. Hört das? Du brauchst diese Offenbarung, um Gottes Handlungsweise zu verstehen und umzusetzen. Es muss dir gesagt werden. Nicht, dass du nur ausdenkst und ausmalst. Und es reicht auch nicht aus, dass du in der Bibel liest. Es muss dir gesagt werden. Was wir hier in der Bibel haben, ist Logos. Wunderbar. Das ist ein Stein gemeißeltes Wort Gottes. Aber was du brauchst, ist Rema. Das inspirierte Wort Gottes für die Situation. Dieses Rema-Wort. Und der Glaube kommt nicht aus der Bibel lesen, aus dem Bibellesen. Der Glaube kommt nach Römer 10. Der Glaube kommt aus der Predigt und das Predigen erst aus dem Wort Gottes. Das ist also eine Kettenreaktion. So, du brauchst das Rema, das von Gott inspirierte Wort Gottes. Und das ist, wenn du das glaubst, dann wirst du gerettet, dann wird es dir geholfen, dann geht's weiter. Und die haben das Rema gebraucht in Kana, diese Diener, diese Mitarbeiter. Es muss dir gesagt werden, es muss dir gezeigt werden, es muss einem von oben herab gegeben werden, offenbart werden. Weißt du, es reicht nicht aus, dass du Gott findest. Das ist nur der Anfang, aber noch nicht kein Abschluss. Und jetzt haben wir alles gemacht, die Krüge mit Wasser gefüllt. Nein, das ist der Anfang. Wenn du A sagst, musst du auch B sagen und C, und manchmal geht es schön weiter. Das Leben mit Jesus ist ein fortdauernder Prozess. Niemals endend, ein endloser Weg. Das ist die Nachfolge Jesu. Wenn man mit Gott was macht, wenn Gott etwas für uns tut und so weiter und ein Wunder bei uns passieren muss, das ist ein Prozess. Weißt du, wir werden nicht von heute auf morgen frei. Ja, der Pastor hat für mich gebetet, ich bin frei. Nein, das ist ein Kampf. Du hast jetzt den Impuls bekommen, du hast den Segen bekommen, die Zusage des Herrn, ein Wort von Gott, ein Rema-Wort, und jetzt geht's weiter. Jetzt musst du das umsetzen. Wann wird man gesund? Und wann wird man gesegnet? Viele Leute kapieren nicht, was Segen ist. Guck mal, Abraham, Gott redet zu Abraham und sagt, ich will dich segnen und dich zum großen Segen machen. Und was passiert? Er muss aus Ur in Chaldea ausziehen, geht bis nach Haran, dann passiert das und dort, dann durchwandert er das gelobte Land, findet nirgendwo eine Bleibe, hat Probleme, kommt eine Hungersnot, verstehst du? Und erst nachdem Sodom und Gomorra vernichtet werden sollte und diese Engel vorbeikommen, dann kommen die Engel, einer bleibt beim Abraham und sagt, Abraham, du kriegst einen Sohn. Und die Sarah lacht. Aber da passiert sehr viel. Der musste sich von der ganzen Sippe trennen, von, ja, sogar der Lot, den hat er mitgeschleift. Der Lot ist ihm ein Hindernis geworden. Und erst wenn die Hindernisse beseitigt sind, die sich getrennt haben, dann erst beginnt der Segen Gottes und die Herrlichkeit Gottes zu greifen. So, wir wollen alles ganz schnell haben. Sofort. Auf einmal. Nein, wir müssen reifen und wachsen. Gott gibt uns den Samen. Wunder dauern etwas länger. Wir müssen uns nach der Zeit Gottes richten, nach dieser Kairos. Kronos und Kairos, Chronik und so weiter, das ist unsere Zeit. Und Kairos, das ist göttliche Zeit. In Engländer würden sagen, just in time. Die Zeit muss reif werden. Wir müssen die Voraussetzungen schaffen, damit die Wunder passieren können. So viele Leute erwarten Wunder Gottes, aber die Voraussetzungen werden nicht geschaffen. Schau den Herrn Jesus an. Er ist ein Systematiker. Der Herr Jesus, als er die 5000 speiste, hat nicht gleich sofort alle angefangen zu speisen. Jeder kriegt da was in Happen. Nein, die müssen sich zuerst in ordentlich hinsetzen. 50-50. Verstehst du, die müssen sich ordentlich hinsetzen. Denn Gott ist ein Gott der Ordnung, nicht ein Gott des Chaos. Und erst als alle saßen, aha, da sitzen sie noch nicht zusammen, dann kann ich noch nicht anfangen. Der Herr fängt erst Brote zu verteilen, wenn die Leute gehorchen und sitzen und tun, was er sagt. Gott lässt Dinge geschehen, wenn alles ordentlich ist. Und solange die Ordnung nicht hergestellt ist, die göttliche Ordnung, wie Gott es haben will, passiert nichts. Für Chaoten hat Gott nichts übrig, in aller Liebe. Chaoten bekommen von Gott auch nichts. Ihnen wird sogar noch das genommen, was sie haben, steht in der Heiligen Schrift. Oder die Drängler, ich habe Hunger, mein Bauch ist knurrt. Nein, die müssen warten, bis sie an der Reihe sind. Und manchmal auch hier in diesen Heilungsgottesdiensten, was wir manchmal haben, weißt du, da gibt es Leute, die sind Drängler. Und die kriegen nicht, die können sich drängeln. Übrigens, der Billis mitkommt, vom 14. bis zum 23. März ist er wieder bei uns. Im März ist es, der 14. bis zum 23. Weißt, und da drängen die Leute, die wollen berührt werden, die wollen gesegnet werden. Nein, warte auf deine Zeit, auf deine Stunde. Und alle, die drängeln und in der ersten Reihe sitzen, nichts jetzt gegen euch. Sondern, weißt du, wenn du irgendwo hingehst, Jakobus, liest man ja, was Jakobus schreibt, setzt dich ganz hinten in der letzten Reihe. Und dann wird man dich aufrufen und sagen, Bruder, du kannst nach vorne, du bist hier würdig. Verstehst du, wir müssen uns erstmal würdig werden, dass wir in der ersten Reihe sitzen können. Oder am Tisch vorne. Bist du würdig? Sind wir in der Ordnung Gottes? Gott ist ein Gott der Ordnung, ein Gott des Friedens. Gott ist ein Gott der Ruhe. Still jetzt. Jetzt wird es gebetet und jetzt werden die Brote verteilt. Und dann die Jünger, die müssen rennen. Siehst du, die müssen arbeiten. Die haben das Brot verteilt. Und die haben nur aus der Hand des Herrn genommen. Und auch wieder ein wunderbares Bild. Sie haben aus der Hand Jesu genommen und weitergegeben. Weißt du, wir werden gesegnet, indem wir das, was wir aus der Hand Jesu nehmen, einfach weitergeben. Sie haben auch hier das Wasser geschöpft und dann geben sie dem Speisemeister weiter. Teste mal, probier's mal. Der Heilige Geist ist ein Geist der Ordnung. Der Heilige Geist trennt und verbindet. Für religiöse Fanatiker gibt es keinen Segen. die nur drängeln, ich will gesegnet werden. Nein, bleibe ruhig. Die 5000, die muss man sich zuerst mal ganz ordentlich hinsetzen und ruhig bleiben. Und weißt du, um sich da hinzusetzen, so Ordnung zu schaffen, da muss man sich Zeit nehmen. Viele haben keine Zeit. Die denken, das muss ganz schnell gehen. Du weißt, Zeit nehmen, sich in Gruppen hinzusetzen. Dann erst gibt es was zu essen. Dann gibt es was zu trinken. Dann gibt es was zu genießen. Dann gibt es was zu empfangen. Erst wenn die Ordnung hergestellt ist, viele können nicht Platz nehmen. Sie wissen nicht einmal, wo sie hingehören. Verstehst du, wo wollen sie Platz nehmen? Und der Herr hat gesagt, 50, 50. Und da wurde abgezählt. Verstehst du? Merkwürdig. So arbeitet Jesus. Da wurde abgezählt. Also du gehörst in diese Gruppe. Aber nein, ich möchte zu der Gruppe, bei diesen Leuten dabei sein. Nein, du gehörst auf die andere Seite. Weißt du, es gibt Schwierigkeiten. Christen sind so Egoisten. Die fügen sich nicht. Die wollen ihren Dickkopf durchsetzen. Ich möchte in der Gruppe. Nein, 50-50. 6 Krüge müssen voll mit Wasser werden. Viele wissen nicht, wo ihr Platz ist, wo Gott sie hingestellt hat, was ihre Aufgabe ist. Weißt, Gott weiß nicht einmal, wenn er segnen möchte, wo bist du eigentlich? Wo soll ich denn segnen? Du schreist, Herr, segne mich, berühre mich, heile mich, befreie mich, aber du bist in der falschen Gruppe. Wie heißt es beim Elia? Da selbst habe ich den Raben geboten, dich zu versorgen. Da selbst habe ich der Witwe geboten, dich zu versorgen. Nicht bei allen Witwen, es gibt Haufen Witwen, aber gerade bei dieser einen Witwe, dort an diesem Bach Krit, dort habe ich geboten. Viele rennen von Versammlung zu Versammlung, rennen von Befreiungsdienst, von Heilungsgottesdienst zum anderen Heilungsgottesdienst. Und nach jeder Befreiung werden sie versorgter und versorgter. Verstehst du? Dann gaffen sie. Das habe ich beim Stentons erlebt. Du weißt, da sitzen Leute, kriegen den Mund nicht mehr zu. Verstehst du? Und dann diese Leute, weißt du, bei den anderen fährt der böse Geist aus und bei denen fährt er ein. Ja. Leute, die nicht würdig sind, die sollten gar nicht teilnehmen an solche Sachen. Denk, guck mal, der Naaman wurde von seinem Aussatz befreit und dieser Gehasi, der hat es aufgeschnappt und der Aussatz ist von seinem Haus nicht mehr gewichen. Weißt du, der eine werden geheilt und der andere kriegen die Krankheit. In aller Liebe. Deshalb wirkt der Heiland in aller Stille. Ruhig so in der Ecke, in der Kammer, irgendwo. Deshalb sagt der Herr Jesus, wenn du was von dem Vater im Himmel haben willst, geh in deine Kammer, schließ die Tür und sei allein mit dem Vater und rede mit ihm. Und der in das Verborgene sieht, wird es öffentlich vergelten. Gott arbeitet am Sabbat. Weißt du, wir schimpfen manchmal und sagen, und die Juden sind aufgeregt, dass Jesus immer am Sabbat geheilt hat. Aber ganz bewusst, das ist der Tag des Herrn. Das ist, wo der Herr ruht von seinen Werken, aber an diesem Tag heilt er. Jesus hat fast ausschließlich am Sabbat geheilt. Das ist Gottes Gelegenheit. Weißt du, die Leute gehen ins Haus Gottes, beten, sammeln sich, konzentrieren sich auf Gott. Und Jesus heilte vorwiegend am Sabbat. Und die Frommen regen sich da auf und sagen, warum, die sollen an einen anderen Tag kommen. Wenn Ruhe da ist. Gott, das ist ein Zeichen, Gott heilt, Gott handelt, wenn die Menschen sich gesammelt haben, sich auf Gott konzentrieren, über Gott nachdenken, sich Zeit für Gott nehmen. Ja, beten. Wenn wir keine Ruhe haben, kann auch der Heilige Geist nicht uns segnen. Der Heilige Geist kommt erst, wenn wir ruhig geworden sind. Nicht gestresst und nervös und durchgedreht und aufgedreht. Viele wollen nur getragen werden, was erleben. Nein, der Heilige Geist will in unser Leben hineinkommen und nicht nur, dass wir was erleben. Gott verlangt etwas von uns, bevor er uns etwas gibt. Setz dich hin. Setz dich hin. Er verlangt nicht viel. Werde ruhig. Ihr sollt stille sein. Ich will für euch streiten, sagt der Herr. Manchmal kann Gott nichts für uns tun, weil wir zu viel schnattern. Entschuldigung. In Kana füllt die Krüge mit Wasser. Gott will, dass wir ohne Kommentar handeln, ohne dass wir, ja, was soll denn das? Haben wir nicht genug gearbeitet heute? Wir sollen handeln, wenn Gott uns etwas sagt, ohne zu fragen, groß zu diskutieren, ohne Erklärung, Pastor, wieso denn das? Warum sollen wir das tun? Füll die Krüge. Die Jünger haben bestimmt gedacht, vielleicht kommen neue Gäste, verstehst? Wir müssen Nachschub holen. Die wussten gar nicht, um was es geht, dass hier Not ansteht, dass die Not behoben werden soll. Wenn Gott etwas von uns will, gibt er uns Aufträge, die wir nicht verstehen. Die eine Frau, die Witwe, die in Not war, der, wo der Gerichtsvollzieher zu ihr kam und den Jungen und sie jetzt in Knast nehmen wollte oder ja, die Schuld zu bezahlen, die geht zum Propheten und der Prophet sagt, ja, Weible, kein Problem, geh und sammle leere Krüge und deren nicht wenige. Leere Krüge. Und jetzt muss vorstellen, jetzt muss sie im Dorf gehen, habt ihr noch einen Krug, habt ihr noch das und ein Gefäß? Verrückt. Verstehst du? Und die hat zu Hause auch leere. Und dann hatten sie eine ganze Sammlung von leeren Krügen. Wenn Gott etwas tut, wir müssen verrückte Dinge tun, leere Krüge. Und dann, wie geht es jetzt weiter? Da passiert nicht das Wunder, der große Segen, der große Durchbruch wird nicht kommen, wenn du leere Krüge eingesammelt hast. Das ist ein großer Haufen. Scherben wahrscheinlich, mehr nicht. Dann sagt der Prophet weiter, und jetzt geh in deine Kammer, schließ die Tür zu, du und deine zwei Buben, und jetzt wird das Wunder passieren. Und der eine reicht ein Gefäß zu, dann gießt sie, und der andere schafft es weg. Und es geht so, und so weiter. Als das letzte Gefäß gefüllt war, hörte das Öl auf zu fließen. Und dann, was soll ich jetzt tun? Nicht gleich das Öl da verbraten? Nein, verkaufe und vom Rest lebe du. So arbeitet Gott. Gott gibt uns Anweisungen, wie mit unserem Leben weitergehen soll. Was passieren soll als nächstes. Und wir müssen für jeden Schritt uns den Herrn um Inspiration und Leitung bitten, wie geht es jetzt weiter? Nicht einfach handeln, ja, jetzt ist der Segen da, das Öl ist ausgebrochen. Verstehst du, da hier Wein, 6 Krüge voll. Gott will, dass wir handeln, ohne dass er uns irgendwelche Erklärungen geben muss, ohne dass der Heilige Geist uns etwas offenbaren muss. Tu das, was er dir sagt. Höre auf seine Stimme, füll die Krüge. Weißt du, egal, ob du schon genug geschleppt hast und genug leere Krüge gesammelt hast, wie die Witwe dort. Weißt du, was das bedeutet für mich, leere Krüge? Ich habe ganz tolle Inspiration mal bekommen über diese leeren Krüge. Weißt du, die leeren Krüge sind Probleme. Jeder leere Krug ist ein Problem. Und der Prophet sagte, geh und sammle von deinen Nachbarn und Nachbarinnen die leeren Krüge, die Probleme. Geh hin zu der Tante sowieso und frag, kann ich ein Gefäß bekommen? Dein Problem. Darf ich für diese, dein Problem beten? Das heißt auf Deutsch gesagt. Weißt du, Probleme sind diese leeren Krüge. Die sollen mit Öl, mit der Salbung, mit dem Heiligen Geist gefüllt werden. Und du kannst nicht genug Probleme bekommen. Und ich bin überzeugt, wenn die, ich weiß nicht, wie viele Krüge die Frau hatte, 500 vielleicht, das ist ja toll, die wären alle 500 voll geworden. Hätte die 5000 Krüge gehabt, ich bin überzeugt, die 5000 leeren Krüge wären auch voll geworden. Erst als das letzte leere Gefäß dargereicht wurde, hörte das Wunder auf zu wirken. Gott handelt, wenn wir das tun, was er gesagt hat. Den Wein, den Jesus machte, das war was ganz super. Das hat noch nie auf der Erde sowas gegeben. Ist wahrscheinlich vom Tisch Gottes extra hierher transportiert worden. Direkt vom Himmel. Ein Himmelswein. Besondere Art und Weise. Ein ewiger Jahrgang aus der Ewigkeit. Wir müssen Gottes Wort nur ernst nehmen, ihr Lieben. Das ist so wichtig. Von ihm lernen, auf das Wort achten, ganz genau das tun, was er sagt. Und erst wenn wir unseren Teil getan haben, tut Gott seinen Teil. Erst wenn wir unser Teil getan haben, was es ist, unseren Beitrag, unsere Möglichkeit ausgeschöpft haben, dann, wenn du alle Ämter abgeklappert hast, alles versucht hast, 150 Mal dich beworben hast, ein Bewerbungsschreiben abgeschickt hast und so weiter. Ich weiß, ich habe einen lieben Bruder in Heilbronn gehabt, der hat, ich glaube, über 150 Bewerbungsschreiben geschrieben und immer wieder Absage und manche haben nicht einmal geantwortet. Er hat gesagt, gib dich nicht auf, schreib's nochmals und nochmals. Und ich habe einfach motiviert und gesagt, bewerb dich bis zur Vergasung. Bewerb dich. Und er hat weiter sich beworben, ich glaube bei 190 Bewerbungen, was er da geschrieben hat, oder über 190. Und plötzlich kriegt er eine Zusage beim Daimler. Und dann, ja, wir suchen Leute mit ihrer Qualität, mit ihrer Bildung und er schafft in der Entwicklung jetzt. Bis jetzt, so wie ich gehört habe. Verstehst du? Aber der muss x-mal schreiben, x-mal sich bewerben. Eine Entmutigung nach der anderen. Gib dich nicht auf. Wir müssen zuerst dienen, bevor Gott uns dient. Wir müssen zuerst mal geben, bevor Gott uns was gibt. Gib und dann wird es dir gegeben. Wir müssen zuerst auf Gott hören, dann hört er auf uns. Wir müssen zuerst mal den Willen Gottes erkennen. Was will er von mir? Was will er? Zuerst mal mit ihm übereinstimmen. Und was muss ich jetzt tun, Herr? Wie geht es jetzt weiter? Wir müssen zuerst mal im Einklang mit dem Herrn sein. Zuerst mal mit der Zeit Gottes übereinstimmen und auf seine Stunde warten. Und Geduld tut euch Not. Geduld tut euch Not. Dieser dritte Tag, verstehst du, ist ein Tag auch ein Hinweis, wieder so ein wunderbares Bild am dritten Tag. Am dritten Tag heiraten die Leute in Israel mit Vorliebe. Das ist ein besonderer Tag, so wie bei uns Samstag, der dritte Tag. Jesus geht nicht auf jede Not sofort ein, auf jedes Gebet, aber hier an diesem dritten Tag, wenn das soweit ist, dann handelt er. Jetzt ist die Stunde Gottes gekommen. Weißt du, Gott hat seine eigenen Prinzipien in aller Liebe. Er wird helfen. Maria wusste, der Herr wird uns nicht in den Stich lassen, aber er wird uns anders helfen, als wir je gedacht haben. Und Gott wird dir helfen, Bruder, Schwester, was deine Situation auch immer ist, das kann ich als Diener Gottes sagen. Er wird dir helfen, aber anders, als du gedacht hast. Anders, als du geplant hast. Anders, als dir die Leute geraten haben. Anders, als wie der Arzt dir versprochen hat. Er wird dir helfen. Die Jünger wussten es. Der Herr wird helfen. Der Herr wird eingreifen. Weißt du, der muss nicht große Dinge tun. Im Stillen. Du wirst merken, plötzlich, Mensch, die Schmerzen sind weg. Der Mangel ist aufgehoben. Die meisten können nicht empfangen, weil sie so denken, ich muss was tun. Nein, alles, was du bist, ist Gnade. Es ist Barmherzigkeit. Niemand darf sich rühmen. Erst wenn du in der Ordnung Gottes bist, gelernt hast, aus dem Lager rauszugehen, deinen Manna aufzulesen und dich genau an die Regeln und die Anweisungen Gottes hältst, wirst du das bekommen, was du brauchst. Wie heißt es in Moses, wenn du meiner Stimme gehorchst und tust, was ich dir sage, dann wird dein Friede sein wie ein Strom. Du wirst gesegnet sein überall. Selbst in der Hölle wirst du gesegnet, wenn du hier hinkommen würdest. Aber du musst keine Angst haben vor was. Ja, ein Tal der Todesschatten fürchtest kein Unglück. Hör auf seine Stimme. Es reicht nicht, weißt nur einmal für ganze Woche einsammeln. Nein, tu das, wie Gott sagt, täglich. Wachse täglich, entwickle dich täglich. Und dein Glaube soll zunehmen täglich. So, und dann lernst du die Macht Jesu kennen. Plötzlich passiert es. Und es passiert, als der Speisemeister das bekommt. Der Speisemeister. Weißt du, glaub nicht, täusch dich nicht. Gott lässt sich nicht manipulieren. Erst wenn du gehorchst und wenn du auf sein Wort eingehst. Herr, Wein geht ihnen aus. Erst dann handelt Gott, wenn es seine Stunde ist. Und wir dürfen auch zu Jesus sagen, Herr, mir geht mein Wein aus. Wird es immer weniger. Herr, mir geht meine Freude aus. Herr, du darfst dem Herrn Jesus sagen, Herr, mir geht mein Geist aus. Am Anfang war ich so begeistert und jetzt bin ich entgeistert. Herr, mir geht das Leben aus, mir geht das Licht aus. Verstehst? Wir dürfen Jesus sagen, mir geht die Kraft aus, ich kann nicht mehr. Der Herr weiß, wie stark du bist. Mir geht der Glaube aus. Gestern haben wir ein schönes Thema gehabt. Ich glaube. Herr, hilf mir meinem Unglauben. Mir geht die Lust aus. Mir geht die Geduld aus. Ich kann nicht mehr. Gott will gebeten werden. Die Hände auflegen, auch wenn es Auto ist. Oder wenn die Maschine, was auch immer es sein mag. Leg die Hände auf. Gott spricht. Weißt du, er spricht nicht auf dem Anrufbeantworter. Und Gott ist kein Anrufbeantworter. Weißt du, wo du dann deine Not sagen kannst? Nein, er will persönlich mit dir reden. Und dann musst du dich die Zeit nehmen, persönlich direkten Kontakt mit ihm zu bekommen. Und es geht nicht so schnell. Zuerst mal anmelden. Wenn du heute zum Arzt gehst, dann musst du auch 3-4 Wochen vorher dich anmelden, Termin geben. So, wenn du zum Herrn gehst, Gott ist ein Gott der Ordnung. Wir müssen uns Zeit nehmen. Bevor er etwas tut, lässt er uns, jetzt bitte haltet euch fest. Das ist meine persönliche Erfahrung, kann ich auch mit der Bibel begründen, aber ich möchte einfach, dass du kapierst. Wenn Gott etwas tut, lässt er dich arm und leer werden. Wenn Gott etwas tut, dann lässt er dich bankrott gehen. Wenn Gott etwas tut, lässt er dich fallen. Deshalb verdamme niemand einen Menschen, der gefallen ist, der auf der Schnauze liegt, Entschuldigung, der nicht mehr weiter kann. Lass, bete, geh vorbei. Du kannst nichts tun. Weißt du, viele möchten gleich, wir holen Krankenwagen, wir holen das. Es ist gut, dass du Krankenwagen holst, aber das ist nicht die Lösung. Weißt du, lass liegen, der Herr wird schon machen. Bevor Gott etwas tut, lässt er dich halbtot irgendwo liegen. So wie dieser Mann, der unter die Räuber gefallen ist, der lässt sich manchmal ganz schön zappeln, fast verhungern, aber er bringt dich durch. Ich sah noch nie den Gerechten nach Brot betteln. Verstehst du? Das kann ich bestätigen. Verstehst du, das kann ich bestätigen. Weißt du, bevor Gott etwas tut, weist er dich ganz schön in Schranken. Johannes Kapitel 2, nochmals, füll die Krüge. Verstehst du? Die sind leer, die ganzen Fässer sind leer. Und dann, Jesus verlangt nichts Unmögliches. Er verlangt nur das, was du tun kannst. Krüge putzen, Krüge füllen, die Krüge einfach das, was da steht, das zu gebrauchen. Was bedeutet Krüge füllen? Die Krüge reinigen. Ich will ein paar Wahrheiten weitergeben, die Gott mir gezeigt hat, diese Tage in der Vorbereitung. Verdamme keinen Menschen. Verdamme keinen Menschen. Wunder passieren, wenn wir nicht mehr andere Leute ein Bein stellen, zu Fall bringen, ärgern, stressen, kein Unglück wünschen oder nach Rache verlangen. Lieber Gott, zeig's ihm, gib ihm. Vergiss es. Erst wenn wir ein vergebendes Herz haben, dann handelt Gott. Wenn wir uns über den Bösen nicht mehr aufregen, über das Böse überhaupt nicht mehr aufregen, lass doch, lass die Teufel toben, lass sie machen. Weißt du, Wunder passieren, wenn wir das Böse akzeptieren, genauso wie das Gute. Verstehst du? Wir müssen lernen, das Böse und das Gute anzunehmen. Wie hat der Hiob gesagt zu seiner Frau? Frau, wir haben das Gute empfangen und Gott gedankt, jetzt werden wir auch das Böse noch mitnehmen, das Negative. Nimm beides, verstehst du? Beides ist von Gott zugelassen, beides lässt Gott zu. Wir nehmen das eine wie das andere, wir machen kein großes Aufheben, regen uns gar nicht auf. Danke, Herr. Reinige die Krüge, damit fängt alles an. Jesus lässt zuerst einmal das Negative zu tun. Reinige die Krüge, füll die Krüge mit Wasser. Und dann, das Wunder wird kommen. Das Wunder wird kommen auf Gottes Art und Weise, wenn du gehorsam bist, wenn dein Glaube sich bewährt hat. Wenn du nicht gemurrt hast, nicht gemeckert hast, nicht aufgeregt hast. Bevor Gott handelt, müssen wir handeln. Viele glauben an Märchen und das sind Spielertricks. Weißt du, das gibt es bei Gott nicht. Wunder passieren, wenn wir Gott gehorchen. Sich hinsetzen, 50-50. Verstehst du? Nicht 51 und nicht. Lieber weniger. 49 ist okay, mehr haben wir nicht gehabt. Mehr sind nicht da. So, aber diese 50, weißt du, das wird abgezählt. Das ist vom Herrn, verstehst du, sein Befehl, seine Ordnung. Erst wenn wir seinen Gesetzen, seinen Regeln folgen, dann werden diese Dinge zur Realität in unserem Leben. All die Wunder der Bibel passierten nicht von selbst. Erst wenn die Leute den Preis bezahlt haben. Wunder kann man natürlich nicht fürs Geld kaufen, aber man muss gehorsam. Was verlangt Gott? Nicht Opfer. Nicht Opfer wie der Saul. Nein, Gehorsam ist ihm besser als Opfer. Wunder sind nur mit Gehorsam zu erwerben. Was es auch immer heißt. Leute glauben, die Krüge sind das Wunder? Nein. Auch nicht, dass sie den Becher da geben und dem Speisemeister geben. Auch das ist nicht das Wunder. Das Wunder ist, als der Speisemeister kostet, sagt, oh, und dann auf der Zunge zergehen lässt. Bevor Gott handelt, muss es zuerst alles auf den Kopf gestellt werden. Alle unsere Vorstellungen, alle unsere Meinungen, Ansichten, Ideen, Ideale, was auch immer alles passiert. Nicht, was passiert, sondern durch wen es passiert. Das ist so wichtig, beachte das. Durch wen es passiert? Der Speisemeister. Ich betone schon den ganzen Abend den Speisemeister. Wer ist das? Bevor Jesus Kranke heilte, hat er in den Tempel gereinigt. Verstehst du? Es passiert zuerst etwas Vorhergehendes, da wird Reinigung, findet Reinigung. Tu, was er dir sagt. Da sagt Maria, ich bin voll marianisch hier in dieser Sache. Wenn du das Wunder der Verwandlung, der Fülle erleben willst, dann mach das, was Jesus sagt. Und was er dir nicht sagt, mach es nicht. Mach es nicht. Auf der Hochzeit passierte das erste Wunder Jesu. Weißt du, wo die Liebe gefeiert wurde, wo der Wein ausgeht, als der Speisemeister das in der Hand nahm? Wer ist der Speisemeister? Das ist der Chef. Und jetzt will ich dir noch eine Wahrheit sagen. Jesus schickt die Aussätzigen, obwohl er nichts von jüdischer Religion hält. Aber er schickt den Aussätzigen, geht und zeigt euch den Priestern. Die werden bestätigen, ob ihr jetzt aussätzig seid oder nicht. Der Experte, der guckt euch an, seid ihr aussätzig oder nicht, zeigt euch den Priester. Hier, der Speisemeister ist der Chef. Und ich sage euch eine Wahrheit, eine Heilung muss von einem Experten bestätigt werden. Der Arzt muss sagen, Herr sowieso, Sie sind geheilt. Verstehst du? Der muss es bestätigen. Nicht, ich glaube, ich bin geheilt. Das ist Blödsinn. Glauben kannst du viel, aber der Experte bestätigt es. Und das ist hier in dieser Geschichte. Wie passiert das Wunder? Das Wunder passiert, nachdem der Speisemeister einen Schluck getrunken hat und sagt, Mensch, das ist kein Wasser. Und es ist auch nicht Wodka. Das ist Wein. Und begeistert ist der Experte, der Küchenmeister, der sich auskennt in den Sachen. Weißt erst, du musst alles hinterfragen, den ganzen Text, und dann sehen, wie funktioniert das? Wie funktioniert das? Der Experte. Und zwar nicht irgendwelche Buchstaben, nein, der Fachmann, der sich hier auskennt. Und das ist zuerst mal der Herr Jesus. Aber der macht gar nichts. Der sitzt da und guckt zu. Ah, der freut sich. Der Herr Jesus macht überhaupt nichts in diesem ganzen Wunder. Aber das war sein erstes Wunder, wo er bewirkt hat durch sein Wort. Sein Wort ging in Erfüllung. Und du wirst die Erfüllung Gottes erleben. Achte auf die Anweisungen Gottes. Und wichtig ist, der Speisemeister. Ob du in Sprachen betest, ob du gesegnet bist und so weiter. Weißt du, das kann nur ein Experte dir sagen, der Pastor, der sich auskennt. So viele Leute rennen irgendwelchen Sachen. Ich habe es erlebt. Leute geben Zeugnis manchmal und da ist nichts dran, nichts dabei. Weißt du, sie erzählen Geschichten. Deine Geschichte muss bestätigt werden. Da haben wir schwarz auf weiß. Deine Bestätigung ist, du betest um Segen, um Fülle, dein Sparbuch, dein Bankkonto. Verstehst du, da siehst du, da purzelt's. Da passiert was. Weißt du, das ist die Bestätigung, dass Gott dich gesegnet hat, dein Zahltag. Gott gibt uns die Bauanleitung, wie das funktionieren soll in unserem Leben, wie was da in Wein verwandelt wird, wie erfülle die Aufträge Gottes, mach das, was er dir sagt, und dann halt dich an einem Experten, der was versteht. Frag nicht das junge Mädel, das grün hinter die Ohren ist, und den jungen Hauskreisleiter, der selbst noch nicht viel erlebt hat. Weißt, ich bin entsetzt manchmal über Christen, die beraten sich von Leuten, die gar keine Ahnung haben, keine Erfahrung haben, die nur eingesetzt worden sind. Glaubt nicht, dass jemand, wenn er eingesetzt ist von irgendjemand, dass er Autorität hat. Die Menschen müssen Autoritäten sein. Deshalb frag nicht jeden Dummkopf. Und lass sie erklären, was und so weiter. Und so viele nehmen alles so wörtlich. Und ich warne euch, Leute, wir dürfen nichts wörtlich nehmen, wir müssen das Wort Gottes nehmen. Rema, Wort muss an uns gehen. Und nicht wörtlich. Der Buchstabe tötet. Ich kann dich mit der Bibel totschlagen. Ja, steht in der Bibel. Judas ging hin und erhängte sich. Und wenn du das nicht glaubst, ich kann das belegen. Geh hin und tu das Gleiche. Und wenn du nichts tust, ich kann mit der Bibel dich sogar noch hinschicken. Und was du tust, das tue bald. Und was ist? Du hängst am Strick. Und so ist es. Weißt du, nur Bibelstellen wie Jehovas Zeugen das auslegen. Vergiss es. Das bringt nichts. Ohne Offenbarung läuft nichts. Wir gehen leer nach Hause. Wo ist das Wunder? Ich habe alles getan, was der liebe Gott sagt. Nee. Du hast nicht auf das Reberwort gewartet. Du hast Logos gehabt. Und Logos ist geduldig. 2000 Jahre alt schon. Du brauchst Experten, der sich auskennt. Sonst schluckst du Giftpilze und vergiftest dich und wunderst dich, warum du Magenverstimmung hast. Du brauchst Geister. Jemand, wo die Gabe der Geisterunterscheidung hat. Nicht Hinz und Kunz und Müll und Meier. Weißt du, du brauchst jemand, wo Urteilsvermögen besitzt. Wenn das nicht passiert, wir geraten in eine fromme Hexerei. Und auch Magie. Und es gibt auch eine charismatische Hexerei und pfingstliche Hexerei. Verstehst du? Dann macht man wie ein Voodoo-Zauber. Man macht Sprüche, man proklamiert das Wort und passiert nichts dabei. Wir haben deshalb so viele geistliche Missbildungen und Missgeburten. Da spielen sich Leute als Experten auf und sind keine Experten. Der Speisemeister, der das alles verwaltet. Wie heißt der? Der ist es, der Speisemeister. Der kennt sich aus, nicht der Bräutigam und auch nicht die Braut. Verstehst du? Der Speisemeister. Er gibt er frei. Leute, jetzt. Das ist der Koch. Der ist dafür zuständig. Und wir müssen, wenn wir von Gott gesegnet werden möchten, wir müssen immer uns an dem, der zuständig ist, halten. Nicht an irgendjemand anders. Jesus sagt seinen Jüngern, was ihr hier auf Erden löst und bindet, das ist auch im Himmel gebunden und gelöst. Nicht jeder kann lösen und binden. Weißt du, nicht jeder kriegt einen Knoten auf. In aller Liebe. Wie löst man die Pannen und Probleme? Bevor der Speisemeister nicht gekostet hat, gab es kein Wein. Erst als er gekostet hat und bestätigt hat. Der Speisemeister ist der Auslöser des Wunders. Erst als die Knechte das taten und als er den Schluck da genommen hat. Erst als Elia den Bissen da von der Frau aus der Hand nahm und bringt mir zuerst mal den Kuchen. Und nachdem er diesen Bissen getan hat, erst dann hört das Öl und das Mehl nicht mehr auf. 18 Monate lang. Der Experte. Erst nachdem Elia gekostet hatte. Der Glaube und die Tat allein reichen nicht aus. Weißt du, der Glaube und die Tat, weil die Bibel sagt, Glaube und Werke. Aber die Werke und der Glaube allein reicht nicht aus, ihr Lieben. Das reicht nicht aus. Der Speisemeister löst das Wunder. Erst wenn das amtlich beglaubigt und bestätigt wurde das und so weiter, deine Heilung, dein Segen, okay, so ist es. So ist es, so sei es. Viele wollen nur eine Privatreligion. Weißt du, so Individualisten sein und wollen so ihren Brei ohne den Speisemeister verköstigen. Ja, vergiss es. Sie zaubern am Schluss und was da rauskommt, ist eine Giftbrühe, ein Mixgetränk. Und da schläfern alle ein, sind versaut, benebelt und berauscht. Es gibt so viel Gemixtes, so viel fromme Brühe, meine Lieben. Es ist nicht nach der Art und Weise Jesu gelaufen. Gebt dem Speisemeister, lasst den Priester euch prüfen, der Prophet soll es bestätigen, der Elia. Es ist nicht die Leistung Jesu gewesen, sondern der Gehorsam der Jünger. Wenn wir aus Wasser Wein herkriegen wollen, müssen wir den Weg Gottes gehen, müssen wir warten auf die Stunde Gottes, auf das Wirken des Heiligen Geistes. Und dann passiert es. Weißt du, viele rennen in die Mission und kommen wieder zurück und unverrichtete Dinge. Und Jesus sagt, ich habe sie nicht gesandt. Und sie gehen trotzdem. Das sind falsche Propheten. Lass uns aufstehen. Und lass uns Gott bitten, dass er uns lehren möchte, gehorsam zu sein. Herr, gib uns ein gehorsames Herz, ein gläubiges Herz, ein treues Herz, ein geisterfülltes Herz. Herr, und wir möchten uns von deinem Geist und deiner Stimme leiten lassen. Denn welche der Geist Gottes leitet, die sind Kinder Gottes. Alles andere können wir vergessen. Herr, und deshalb hilf uns, dass wir wirklich von dir geführt werden. Und dein Wort sagt, wir sollen nicht der Schwanz, sondern der Kopf sein. Und so viele hängen sich an irgendetwas ran, was gar nicht wahr ist und was gar nicht wirklich ist und was gar nicht funktioniert. Und da denken, wo ist das Wunder geblieben? Herr, wir wollen uns an dir festhalten und deinen Weg gehen. Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz und sehe mich meinem. Und wenn nicht, dann stell du mich auf den richtigen Weg, korrigiere du uns, Herr, damit wir wieder Zeichen und Wunder erleben, dass wir wieder Wasser in Wein verwandeln, unsere Freude wieder da ist, die Begeisterung wieder da ist, das Feuer wieder da ist, die erste Liebe wieder da ist. Herr, wir wollen wieder stark im Glauben sein und zunehmen und wachsen und das volle Mannesalter in Christus erreichen. Segne die Gemeinde, segne alle, die dein Wort hören, Herr Jesus, und gib uns ein großes Herz dir gegenüber. Amen.